Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
So, und dann legen wir direkt los.
Was war noch niemals 8 Sekunden, Mann?
Doch.
Alter, natürlich. Kannst du mir nichts erzählen. Das gucken wir gleich dann auf dem Stream nach, ja?
Aber klar, das waren, also interstellar gesehen, waren das mindestens 16 Sekunden sogar. Ey. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter, Ausgabe 236. Mit Felix.
Ich bin wieder da.
Boah, juhu. Und Felix.
Wir sind übrigens Binärgewitter Talk. Wollte ich nur mal sagen.
Ja, hat er recht. War die Ankündigung versemmelt.
Weiß ich.
Starten wir jetzt nochmal neu? Nein.
Nee.
Und meiner
damit
einer.
Du musst jetzt leben für immer.
Ja, das ist okay. Markus bin ich.
Bist du sicher?
So. Ja. Ich heute nicht aus dem Keller. Ist ja kühler geworden draußen.
Das stimmt. Das ist ganz nice.
Nichtsdestotrotz mache ich das Fenster auf.
Okay, mach das doch.
Solange es nur das Fenster ist.
Ja, kein Window. Was haben wir denn heute? Was ist eigentlich los?
Erzähl doch mal was.
Ja, irgendwas ist los, ne? Irgendwas ist, jede Woche stirbt jemand.
Irgendwas ist immer los, ja.
Mhm, genau. Und diesmal ist jemand bei YouTube gestorben?
Nicht bei YouTube, sondern auf YouTube. Und zwar alle IT-Security-YouTube-Videos. Überall, wo
alle?
Hacking erklärt wird oder irgendwie, wie man irgendwelche Security-Mechanismen aushebelt oder irgendwas in die Richtung. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für alle Infosec-Leute, die auf YouTube irgendwie hacken gelernt haben oder so. Ja, geht jetzt nicht mehr. Die Leute müssen jetzt wieder lesen, ganz wie normale Barbaren, ja.
Also müssen sich wieder über self-hosted Blogs austauschen, ja.
Das ist verrückt, oder?
Ja, aber man kann ja auch self-hosted Videos machen. Ist ja, also,
ich hasse überhaupt diese fucking Erklärvideos, ja. Das ist das Allerschlimmste. Ja,
naja.
Anstatt dass sie einfach in ihre scheiß Beschreibung drin schreiben. Übrigens, du musst diese drei Schritte machen. 1, 2, 3. Nee, hier, das ist übrigens ein Computer. Und Computer kann hier, da kann man die Kommandozeile aufmachen, 5 Minuten. Und dann gehen wir jetzt hier mit CD in einen Ordner rein. Und dabei willst du nur wissen, wie du irgendwie in Prometheus konfigurierst. Oder? Keine Ahnung, ja.
Ja.
Das, ich hasse.
Das Beste ist, wenn du irgendwie nur so genau einen Button suchst oder so, wo du draufklicken musst.
Genau.
Und die Lösung ist halt irgendwie so, ja, du klickst da halt auf diesen Button und stellst irgendwie dieses Setting ein oder so. Und dann ist es irgendwie ein 10-Minuten-Video, wo er irgendwas erzählt über irgendwelche Dinge, die dich nicht interessieren und die Informationen.
Oder über sein letztes Video oder so. Und
ja,
du denkst so, wow, das ist echt total spannend.
Das
aber das, also mich nervt es auch, dass die Leute mehr so Videos gucken, als wirklich nachzulesen. Aber es benutzen verdammt viele Leute und ich meine, so für so manche Alltagsdinge ist es auch echt praktisch.
Ja, aber ich verstehe es nicht. Es macht doch keinen Sinn. Also,
nee, es macht keinen Sinn.
So einen Text kannst du so querlesen und sagen, ah, nee, da steht nicht drin, was ich wissen will. So ein Video, 10-Minuten-Video, musst du irgendwie fast durchschauen.
Das
nur
stimmt.
Um zu wissen, interessiert mich nicht.
Dafür nicht, aber wenn du was machen sollst und weißt theoretisch, wie es geht, irgendein Werkzeug benutzen, was du einmal im Jahr benutzt oder so, dann machst du YouTube an und guckst jemanden dabei zu, wie er dieses Werkzeug benutzt und benutzt es dann.
Gut,
das Problem ist, du musst ihm quasi 9 Minuten dabei zugucken, wie er irgendwas macht, was du nicht brauchst und du nimmst nur eine einzige Minute davon.
Naja, zum Glück kann man ja mittlerweile in diesen Videos springen, also weiß nicht, ob eure Devices das können, bei mir geht das.
Ja klar, aber du weißt ja nicht, wohin.
Ja,
so scrubben, durchscrubben.
Ja, ist scheiße.
Hörst du, machst du das nicht auch manchmal bei Podcasts, dass du Podcasts mit 2,5-facher Geschwindigkeit abspielst, weil du genau weißt, irgendwo ist diese Stelle, die ich hören will, und dann hörst du bis dahin mit 2,5-fach?
Ja, eigentlich noch nicht, aber vielleicht wird es ja noch. Vielleicht werde ich da einfach noch Power-User oder so, keine Ahnung. Also bis jetzt noch nicht, nee.
Also Podcast schnell hören ist super. Also bei 2,5-fach muss man sich echt konzentrieren, um alles zu verstehen. Oder man will eben nicht alles verstehen, sondern bis zu einer bestimmten Stelle kommen. Da läuft.
Ich habe schon Mühe, bei der normalen Geschwindigkeit immer zuzuhören.
Ja, das...
Ich höre per Default auf 1,5-fach.
Krass.
Du bist Ja, krass.
Das kann ich nicht.
Echt? 1,5-fach, Mann?
Ja, sonst dauert das viel zu lange, so ein Podcast.
Du meinst, wenn du uns
wir machen ja nie lange Podcasts, aber so lange
Podcasts. Nee, nur 3 oder 4 Stunden oder so. Aber sonst machen wir nicht lange Podcasts. Nee. Ja. Können wir ja gar nicht.
Wir fassen uns in der Regel kurz.
Klar. Was? Nee, machen wir nicht. So. Ja. Hier Primary.
YouTube. Ja, das ist natürlich schade für all diese Infosec-Menschen. Die.
Ja.
Also, ich meine, ist ja auch okay, wenn Leute gerne Videos schauen, sollen sie das machen. Für mich ist es irgendwie nix.
Ja.
Und dann umso, ja, ist halt schon eine tolle Ressource gewesen, um Dinge zu lernen.
Ja, die Frage ist ja, also die Leute hören ja nicht auf, Videos zu konsumieren und auch nicht auf, Videos zu produzieren. Gibt es so wie mit dem Exodus von Twitter Richtung Mastodon. Gibt es da auch Ähnliches, was jetzt wird YouTube? So diese dezentralisierten YouTubes, die, wie heißt die?
Es gibt doch dieses eine, ja.
D-Live?
Ja. PeerTube.
PeerTube. Ja, es gibt schon so ein paar Alternativen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, habt ihr irgendwas davon schon benutzt?
Nope.
Ich habe in 2-3 Mal reingeguckt und der Content war so crappy, dass ich es nie wieder getan habe.
Das irgendwie.
Aber eben, wenn so eine Community, und das ist ja zum Teil dann zumindest hochwertiger Content, also ja, wenn man die richtigen findet, dann lohnt sich das ja schon eher da reinzugucken. Also gerade wenn das so eine spezielle Subkultur ist und zu dem Themenbereich dann alles konzentriert auf eine Alternativplattform ist.
Ja, das ist tatsächlich.
Wäre natürlich cool.
Das finde ich auch. Aber aktuell ist es halt.
Ja, sucks.
Also noch nichts durchgesickert, wohin die Leute jetzt abwandern.
Nee.
Und YouTube hat die ganzen Videos gelöscht?
Nee, die sind jetzt erstmal gebannt, neu hochzuladen, so wie ich das verstanden habe. Also wenn du ein neues Video machst, dann wird es quasi, wenn das so um Hacking geht, dann wird es deaktiviert.
Ah.
Ja, wird es nicht, quasi kannst du es nicht hochladen. Also laut diesem einen Artikel, den ich da verlinkt habe, auf jeden Fall. Wollten quasi zeigen, wie man Feuerwerk über Wi-Fi startet. Und das war Hacking genug wohl.
Ja, ist schon recht Hacking.
Mhm. Naja, das ist quasi das eine Ding, was jetzt erstmal tot ist. Muss man schauen, wo die Leute hin ausweichen. Oder vielleicht schreiben sie einfach Text, so wie damals.
Das wäre auch
so
toll.
Wie im klassischen. Es ist auch viel besser zu durchsuchen.
Ja. Das stimmt.
Viel, viel besser.
Und wenn du eh alles auf der Kommandozeile machst, dann bietet sich das ja auch irgendwie an, oder? Wenn du irgendwas irgendwo reinschreibst oder so.
Ja, aber nicht jeder, der gerne Code schreibt, ist auch ein Freund davon, gut lesbares Wort zu schreiben.
Ist auch nicht einfach.
Würde der auch keine YouTube-Videos machen, der Typ.
Ja, aber die Leute bilden sich ein, dass YouTubes machen einfacher wäre als einen guten Text
YouTubes
schreiben.
Machen? Ey, fick dich.
Ja,
das eben. Hast du jetzt nicht gesagt. Alter. YouTubes machen.
Die jungen Leute machen wieder ihre YouTubes da.
Ach, hat der schon wieder ein YouTube gemacht. Krass.
Ja. Und
Schön.
Die Zukunft ist ja anscheinend dann auch sowieso TikTok.
Ja. TikTok. Wie macht man da ein TikToki oder?
Ja, da macht man TikToks.
Ja, hast du nie ein Musical.ly gemacht?
Ein Wart?
Nein, ich habe noch nie ein Musical.ly gemacht.
Dann weißt du auch, wie man ein TikTok macht. Glaube ich.
Seid beide so durch einfach.
Lass
nicht, dass einer von euch beiden solche Sachen gemacht hat. Das hört sich sehr pervers an.
Lass uns schnell weitermachen mit jemandem, der auch durch ist. Und zwar Johnny Ive.
Aber der ist nur mit Apple durch. Der ist in dieser Rubrik. Nicht, dass der Missverständnis steht. Habe
ich auch.
Johnny Ive an sich ist nicht durch.
Der ist jetzt cooler geworden. Hat er jetzt seine eigene Superpower-Firma mit extra weißem Hintergrund oder so?
Hatte?
Weiß ich nicht.
Ja,
ist er jetzt aus seiner weißen Box befreit worden?
Also vielleicht von vorne für unsere Hörner, was passiert ist, die es nicht mitbekommen haben. Johnny Ive, Apples Chief Architect for Design, hat sich entschlossen, Apple zu verlassen. Und Apple hat sich dann in der Pressemitteilung zu dem Thema sehr bemüht, das Thema möglichst klein zu halten, indem sie im zweiten Satz oder so, gefühlt im zweiten Satz gesagt haben, ja, Johnny hat aber jetzt eine eigene Firma und sein größter Kunde wird Apple sein.
Hm. Okay, nice. Das heißt, er will einfach mehr Cash Moneys machen oder was?
Oder mehr Freiheit haben oder was auch immer. Mehr Freiheit zwischendurch mal was anderes zu machen.
Ach so.
Weil ich meine, das Spannende wird ja durchaus sein zu sehen, hat er denn eigentlich immer nur zwischen zwei Optionen rechts oder links gesagt? Oder hat er tatsächlich fundamental das Design beeinflusst? Das wird man, glaube ich, jetzt nochmal deutlicher spüren. Mhm. Mhm. Also weil, obwohl er ja immer noch da war, gab es ja dann irgendwann iPhones in verschiedenen Größen.
Die scheiße waren, ja.
Die es mit Steve nie gegeben hätte. Oder die jetzt so einen komischen, den Screen zusammenfalten, wenn man den Button falsch benutzt. Das ist alles komisch auf dem. Ja, also der Screen fährt runter. So wie unter Android.
Der Screen fährt runter.
Ja, so wie unter Android. Du kannst ja von oben das Menü runterziehen.
Ja.
Yep. Und wenn du auf dem Touch, also auf dem Button, auf einem iOS-Device, das nicht ganz neu ist, aber die neuen haben den Button ja gar nicht mehr. Wenn du da irgendwie mit dem Daumen nicht so wie Apple sich das gedacht hast drüber geht, dann fährt von oben eben so ähnlich wie unter Android, der Screen ein bisschen runter. Und das ist eine Funktion, die Leuten mit kleinen Händen ermöglichen soll, iOS besser zu bedienen. Ah. Nur für Leute wie mich, die zum Glück ausreichend große Hände haben, um so ein Telefon zu bedienen.
Nicht keine Donald Trump-Hände.
Man kann das nicht abschalten. Das ist total bescheuert, aber gut, es gibt.
Nein,
halt
du hältst es falsch, Mann.
Ja, offensichtlich. Sowieso bei Apple ist ja in der Regel der User schuld. Es gibt keine perfekte Plattform. Es ist, Android hat mich an vielen Stellen aufgeregt, dieses iOS regt mich auch auf. Das ist einfach. Fair. Es muss doch irgendwann nochmal was Gutes
kommen. Ich habe gehört, dieses Selfish OS ist perfekt.
Hast
leider
gehört,
benutzt das hier niemand.
Heute ausnahmsweise, oh, wenn der Ingo das hört, wird es bereuen, nicht
hört,
da zu sein.
Der beißt dir den Kopf ab, echt.
Ups.
Ja. Wollten die nicht auch die Tastaturen jetzt irgendwie nicht mehr so haben, diese komischen Butterfly-Tastaturen? Weil die
kommt gleich, ja, aber das können wir vorziehen.
Ah, sorry.
Also das ist die andere News, was im Apple-Universum stirbt, ist, dass offensichtlich durchgesickert ist, dass Apple sich tatsächlich dazu entschieden hat, Abstand von diesen Butterfly-Tastaturen, mit denen sie nur Ärger haben, seitdem es sie gibt. Und also ich habe meine vierte drin.
Die vierte?
Dass sie sich davon verabschieden.
Was? Du hast vier Tastaturen ausgetauscht in deinem Laptop?
Ja.
Krass.
Ja, da hat sich dieses Apple Care mal gelohnt.
Also ich weiß nicht, ob sich's Lohn nennt, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn es immer kaputt geht.
Also jo, das andere wäre halt bei einem, also klar, ist ärgerlich und war viel Rennerei und doof, aber bei einem anderen Hersteller hätte ich Sorge gehabt, ob ich die überhaupt getauscht bekomme.
Beim anderen Hersteller wären es halt einfach nicht so kaputt gewesen.
Ja. Tja.
Also ich weiß nicht. Ja, natürlich ist es so, wenn mehr Leute so Zeug kaufen, dann fällt es mehr auf, aber ich habe von keinem anderen Hersteller solche übertriebenen Qualitätsprobleme gehört.
Das ist vollkommen absurd. Das ist auch gerade bei der Preisskala, die Apple abruft,
das ist ja nicht
mehr redlich, dass die, aber immer, also hoffentlich schmeißen sie das Ding weg und dann wird das.
Kriegst du vielleicht noch eine alte Tastatur eingebaut? Hier, wir haben noch von 2013 an MacBooks, haben wir noch Tastaturen, die habe ich das eingebaut. Tja. Naja, ist ja auch, also das ist ja schön, dann haben wir das, oder bist du das auch los? Ja. Das läuft ja bei denen.
Ja, unglücklicherweise kommt die neue Tastatur nicht in das neue MacBook Pro, was dieses Jahr kommen soll, was außerdem auch ein 16 Zoll MacBook Pro werden soll.
16 Zoll?
Neben den 13 Zoll wollen sie jetzt ein 16 Zoll. Ja, ich frage mich auch gerade, warum sie das noch größer machen wollen.
Was ist ein 16 Zoll für eine komische Größe auch? Du denkst, 15 Zoll? Oh, scheiße, schon viel zu groß, ja. Und dann, oh nee, wir meinen es größer.
Noch mehr.
Das ist wahrscheinlich so ein Apple-Ding. Sie wollen mal wieder was machen, was kein anderer macht.
Mhm, klar.
Also das Ding
16
fand ich
Zoll, nächstes Jahr 17 Zoll und irgendwann sind wir bei 25 Zoll. MacBooks, ja, tust du unter den Arm?
Ja, 25 Arme. Zoll gefaltet, auf die Hälfte, halbe Größe sind auch. 12,5 Zoll ist auch gut. Tragbar. Faltest du auseinander, hast einen großen Display.
Total praktisch, ja.
Also ich fand ja das, was war das? 11,5 Zoll oder so? Das MacBook Air.
11,6, das war eine coole Größe.
Was wir eine Zeit lang gemacht haben. Das war cool.
Ja, da haben ja viele Leute auch gehofft, dass davon noch irgendwie eine Pro-Variante kommt.
Ja, aber jetzt gibt es leider nur Handys, die die Größe haben.
das ist halt nur schade, aber so ist. Immerhin kannst du jetzt halt auch noch telefonieren damit. Ich meine, was willst du mehr?
Sehr praktisch. Sieht ja halt ein bisschen kacke aus, wenn du es dir dein Ohr hältst, aber sonst läuft.
Ja. Tja.
Jo. Und aber noch? Ah, genau. Es ist noch jemand gestorben oder noch etwas. Nämlich, ich habe ja diesen ominösen Zeit-Timezone-Newsletter. Und da wurde mir beigebracht, dass Brasilien die Daylight Saving Time quasi stoppt und jetzt einfach nur noch die Standard Time verwendet. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn das so läuft auf der Erde, ja, dass einfach alle Daylight Saving Time abschaffen, dann ist vielleicht auch irgendwann Europa dran.
Alle anderen zuerst.
Ja.
Ja, komm, Europa hat aber auch gerade echt genug Baustellen. Ne? Also
da kann man
Brexit und
das sind Sachen, die können alle parallel gelöst werden. Das ist so, oh nee, bevor wir hier irgendwie den Chrome fixen, müssen wir erstmal, keine Ahnung, das Adobe andere Ding fixen. Brauchen wir nicht. Kann man parallel machen. Das sind zwei verschiedene Firmen. Oder zwei verschiedene Entitäten in Europa.
Ja.
Und deswegen fände ich gut auf jeden Fall, wenn das jetzt auch irgendwann noch zu Europa kommt. Man kann einfach alle Sachen parallel machen, alle Sachen gleichzeitig gut machen. Zum Beispiel hier diesen Klimaschutzzeugs kann man machen und gleichzeitig kann man seine Zivilität abschaffen.
Hm. Was man auch gleichzeitig abschaffen kann, ist Xorg. Geht
das? Nicht kann, aber muss. Doch, also doch schon
kann. Doch, eigentlich kann und muss man und es ist irgendwie auch schon seit Jahren alle überfällig. Alle reden ja schon
seit für immer davon, dass Wayland die Zukunft ist und so. Und Red Hat macht jetzt einfach Nägel mit Köpfen. Also IBM Red Hat sagt, wir machen jetzt für die nächsten Version von Fedora Workstation läuft Xorg nur noch im Hard Maintenance Mode. Also quasi nur noch irgendwie, falls das explodiert, kann man das einmal wieder zusammenflicken. Aber da wird nicht weiterentwickelt, sondern Wayland ist Zukunft und alle benutzen Wayland. Ansonsten geht's halt nicht.
Cool.
Ja, ist cool. Und das kommt auf jeden Fall bei Red Hat und mal gucken, welche Distros sich da anschließen. Und ja, ist auch schön. Und jetzt, wo sie von IBM noch mehr Geld haben, vielleicht, ist jetzt irgendwie durchgewunken worden oder so. Das war ja irgendwie, hing ja noch vor der wie Übernahme.
Wie mehr Geld von IBM so haben. Ich dachte, ja, die Red Hat ist gekauft worden, um Red Hat zu retten. Also ich dachte, Red Hat gibt IBM Geld.
Keine Ahnung. Eins von beiden. IBM ist ja jedenfalls größer als Red Hat, oder? Oder?
Ja, doch.
Ja, ja, doch, doch. Schon recht.
Allein der Platz, den die Mainframes brauchen, da muss IBM größer sein.
Das stimmt,
ja. Ja, ist halt ein bisschen traurig, wie viel Geld man für so Mainframes ausgeben kann und ausgegeben wird.
Ja.
Deswegen sind eure Versicherungen so teuer, ich sag's euch.
Ja, IBM ist schuld.
Verdammte IBM-Leute, ey. Ja, ich verlinke noch ganz kurz, dass es jetzt...
Ja, wobei Fedora hatte ja sowieso schon länger Wayland? Hatten sie? Glaube ich zumindest.
Hey. Ja, vielleicht.
Habe ich so voll das Gefühl, zumindest so für Login-Screen und so.
Login-Screen hast du schon mal Wayland dann.
Ja, ist schon mal direkt Wayland und dann nur, wenn du irgendwelche komische Desktop-Dinger benutzt hast, dann ging es dann trotzdem irgendwie auf Xorg zurück, aber sonst, ich glaube, da läuft sowieso schon recht viel mit Wayland, von dem her finde ich cool, dass mal ist auch die Zukunft, also Xorg ist einfach.
Keiner mag Xorg mehr. Das
war eine gute Idee vor 30 Jahren oder so, aber...
Genau, jetzt die Architektur halt ein bisschen durch.
Ja, das Remoting-Feature war schon echt cool, aber nutzt heutzutage wahrscheinlich
braucht halt niemand mehr jetzt. Ja. Du machst einfach immer XF-Forwarding. Du machst ja nicht mehr dieses Freigabezeug so mehr, sondern machst ja alles noch über SSH. Aber es geht immer noch. Kann man ja nichts sagen. Jo, das sind die Sachen. Das sind die Toten. Waren gar nicht mal so viele. Nur 5.
Krass. Ah, Xorg ist übrigens nur 15 Jahre alt.
Ach, na, dann ist ja noch ganz frisch. Ja. Ist ja quasi nichts in Internetzeit.
Ist trotzdem irgendwie durch. Gut. Okay. Dann kommen wir zu den News.
Was haben wir für News?
Ha, wir haben gute News. Und zwar gibt es für dieses Robot.txt-File, was man auf seinem Webserver ins Root stecken kann, kann man so, sich so ein File anlegen, was robot.txt heißt, und da kann man reinschreiben, welche URLs nicht gecrawlt werden sollen von Bots. Und das hat man sich damals einfach so ein bisschen ausgedacht. Und dann haben es ganz viele Leute halt gemacht und ist so ein bisschen der de facto Standard geworden. Und jetzt gibt's, ich glaube, Google hat da vor allem gepusht, jetzt gibt es eine offizielle ITF-Spec dafür.
Ja, also Google war halt die, die einfach irgendwas implementiert haben vor 10 Jahren oder 15 Jahren.
Ja, ja.
Und das ist jetzt quasi einfach in eine Spec gegossen. So, übrigens, ja, so machen wir das bei Google. Und wenn ihr die Robots.txt richtig benutzt haben wollt, dann müsst ihr es einfach so implementieren, wenn ihr die noch nicht so habt.
Genau, aber es ist halt jetzt schon ein bisschen besser, wenn das jetzt wirklich so gespeckt ist und man sagen kann, so wird's gemacht, das ist irgendwie die Idee, als wenn irgendwie eine Firma einfach dann sagen kann, ja, und morgen machen wir es dann vielleicht anders. Ja, und ja. Google hat im gleichen Zuge dann halt auch ihre Parsing und Matcher Library auf GitHub gestellt. Das heißt, wenn man sich da jetzt selber was basteln will, gibt es da C++-Code.
Also das ging wohl größtenteils darum, dass es so ein paar Edge-Cases gab oder immer noch gibt, quasi wenn du so ganz spezielle Exclusions haben willst und du weißt halt nicht, ob die funktionieren so wirklich. Mhm. Und da hat es keine Möglichkeit, die auch zu testen, weil du ja nicht gewusst hast, wie Google jetzt den Parser angelegt hat, und jetzt ist es quasi alles offen und du kannst dir sicher sein, dass dein Zeug excluded wird oder nicht oder so. Oder so, ja, was ist, wenn irgendwie meine Robots.txt 700 Megabyte groß ist? Wie wird das dann verwaltet und so? Und dass solche Fragen werden da quasi von der Parser-Library dann geklärt.
Ja, und halt auch vom Standard, wo dann drin steht, was man mindestens machen muss, worauf man sich mindestens verlassen können sollte. Mhm. Und es ist ja sowieso immer nur so ein Contract, dass man das so machen sollte. Ich meine, man kann das halt immer aktiv ignorieren. Also das halt, ja, ist irgendwie kein hundertprozentiger Schutz, dass es gar nicht gecrawlt wird. Es gibt ja auch so Search-Dinger, die das halt explizit ignorieren.
Ja klar, die dann extra nachsuchen. Ja. Bietet sich auch irgendwie an. Genau, hier in dem RFC gibt es zwei Sachen, die wohl interessant sind für viele Leute. Die erste ist hier Caching. Crawlers may cache the fetch robot.txt file's content. Crawlers may use standard cache control as defined in RFC 2616. Crawlers should not use the cached version for more than 24 hours. Und bei Limits: Crawlers may impose parsing limits that must be at least 500 KB-Bytes. Das heißt quasi, wenn jetzt Files größer habt als 500 KB-Bytes, dann kann es sein, dass sie abgeschnitten werden und einfach, dass alles, was da drunter ist, ignoriert wird. Also die Lines an der Stelle.
Mhm. Genau. Wobei, das sind schon, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie lange die Paths sind, die du da reinschreibst, aber.
Ja, aber Google hatte wohl solche, also der Google-Parser trifft halt wohl ab und zu Files, die schon da noch ein ganzes Stück größer sind.
Ich meine, das ist ja, ja, also kann ich mir gut vorstellen, weil stell dir vor, du baust irgendwie so ein Webservice und dann hast du Fotos und dann denkst du, eigentlich will ich nicht, dass die gecrawlt werden. Und dann fügst du halt einfach jedes Mal, wenn du ein Foto hochlädst, fügst du den Pfad halt irgendwie in deine Robots.txt ein. Ja, und dann hast du halt Sache irgendwie auch, ein paar tausend Fotos und dann wird das File halt groß.
Ja, genau. Also wenn du sowas Dummes machst, dann kann das auf jeden Fall schon alles passieren. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall einen Standard. Also erstmal noch ein Draft. Also es ist noch kein RFC, sondern erstmal eine Draft. Irgendwann wird es dann vielleicht zu einem RFC dauern, aber das ist alles ein bisschen. Aber das ist ja schon mal was, dass überhaupt irgendwas da ist.
Genau, es wird
schön.
Dann Google, mehr Google. Und zwar kennt ihr ja bestimmt alle Curl.
Ja.
Oder C-U-L oder
C-U-L.
Was gibt es noch für Aussprachen? Das ist doch auch eins der Dinge.
Curl.
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 Naja. So wie Squirrel, nur ein bisschen verschluckt. Curl.
Curl.
Genau. Und der Google hat mit dem Chrome halt sowas wie libcurl gebaut, was sie dann libcurl genannt haben oder so. Ja, es klingt halt ein bisschen...
Libcurl.
Ja, genau. Es klingt irgendwie wie libcurl, aber es ist irgendwie nicht. Es hat da noch so ein R extra drin im Namen. Und ja, jetzt bauen sie irgendwie...
Aber warum?
Ich glaube, das Problem ist echt so ein bisschen not invented here. Das heißt, Google baut es jetzt einfach nach, damit sie es nachgebaut haben. Und
haben schon, sie wieder zu viele Studenten übrig oder was?
Ja, ich weiß nicht so genau. Schon ein bisschen schade. Und sie sagen zwar, ja, sie bauen das irgendwie... Also auch nur schon, dass man den Namen halt so nah an Curl wählt, ist halt ein bisschen, ja, irgendwie nicht so cool. Sie hätten besser irgendwie das Projekt unterstützt oder so, das da irgendwie, und das dann benutzt, aber ja, ich finde es irgendwie nicht so einen coolen Move von Google, das zu machen. Aber ja, wir werden sehen, ob sich das durchsetzt oder ob halt trotzdem alle Leute weiterhin Curl benutzen und libcurl, weil...
Also dieses Curl ist quasi, verhält sich genauso wie Curl, nur dass du dann darunter den Chrome Network Stack benutzt, das ist quasi so ein Wrapper, damit du nicht was Neues lernen musst oder so.
Ja, und sie versuchen das dann irgendwie API-kompatibel zu bauen, aber ja. Dann ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem, dann denkst du, es ist so ein Drop-in-Replacement, dann nimmst du es her.
Aber dann doch nicht.
Und dann kannst du halt doch nicht irgendwie dieses komische Feature, was du dann genau benutzen wolltest. Das hat so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall machen die Leute bei Google
irgendwas.
Ja, vielleicht haben sie wirklich zu viele Studenten, die einfach irgendwas implementieren müssen.
Ist schon wieder Summer of Code, hm?
Ja. Das stimmt, ja. Und wenn du dann mal 200 Studenten hast, die machen mal zack so ein Ding fertig.
200 Studenten machen nichts fertig.
Oh ja, das stimmt. Sind immer Studenten, das ist sehr unpraktisch.
Tja.
Ah jo.
Aber das. Gut, aber die Studenten, wenn sie fertig studiert haben, dann können sie zu Tuxedo gehen.
Genau. Warum?
Tuxedo, die suchen ja Coreboot-Entwickler.
Genau. Tuxedo haben wir auch schon von gesprochen. Ist irgendwie. Was sind sie? Deutsche? Sind Deutsche.
Deutsch!
Sind ja, sehr deutsch. Genau.
Sieht sehr französisch aus, finde ich. Ja.
Die bauen.
Nicht okay, nicht okay.
Was?
Die verkaufen Computer, auf denen vernünftige Software läuft.
Genau, und auch so. Die Hardware soll wohl auch ganz anständig sein. Ich habe noch nie einen gehabt selber, aber ich habe schon gute Dinge gehört. Und.
Die Hotline ist auch sehr sympathisch, nur von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr.
Schön. Fair. Das ist wahrscheinlich irgendein Entwickler, der gleichzeitig auch Hotline macht.
Ja. Auf jeden Fall haben sie gefunden, ja, irgendwie so der nächste logische Schritt für sie ist irgendwie halt vermutlich dann auch irgendwie Laptops mit Coreboot direkt ab Werk rauszubringen, was ja eine gute Sache ist. Und um irgendwie vermutlich dorthin zu kommen, sagen sie jetzt, ja, wir stellen jetzt erstmal einen Coreboot-Entwickler ein. Ja. Und jetzt suchen sie halt einen Coreboot-Entwickler. Und dann wird das vermutlich ein Momentchen gehen und dann wird es Laptops geben, die man direkt mit Linux drauf und Coreboot und SUSE und Scharf bestellen kann bei ihnen.
Ja, ist ein bisschen so wie die Chromebooks dann, oder?
Ja, einfach, dass es halt nicht von
Apple
kommt. Weil
da läuft ja auch irgendwie Coreboot drauf.
Von Google
verschiedenen
kommt.
Firmen. Ja.
Ja, aber es ist halt schon sehr... Also du kannst da dann ja nicht einfach irgendein Linux drauf. Oder kannst du?
Ich glaube schon.
Will man das?
Also ich glaube, Support kriegst du wahrscheinlich nur dann von ihrem Linux. Also das ist ja, ansonsten würden die sich ja eine relative Support-Hölle begeben.
Linux. Also, oh ja, ich habe hier mein Gentoo, selber kompiliert, aber funktioniert der Scheiß nicht. Ja. Hat sich für 2 Tage kompiliert, aber jetzt funktioniert es immer noch nie. Ja, ich glaube Support, ja.
Ja, kann man vielleicht machen.
Also in ihrem Web-Installationstool haben sie Budgie, Ubuntu Budgie, Ubuntu selbst und OpenSUSE als
Auswahl. Was ist Ubuntu Budgie?
Powered by Tuxedo. Ich habe keine Ahnung, ich lese es gerade auch zum ersten Mal. Das
ist bestimmt irgendwie ein Ubuntu, das sie genommen haben und dann ein bisschen angepasst haben.
Ubuntu Budgie.
Wieder geupdatet und seitdem können sie Support für machen.
Hannah Montana Linux.
Es scheint ein auf Simplicity und Elegance getrimmter Ubuntu Desktop zu sein.
Was doch immer das bedeutet.
Design, Design, Design.
Das hört sich halt so an, als würde man bei Ubuntu gesagt haben, so nee, wir machen es extra hässlich. Aber ja. Die haben zum Glück Simplicity und Elegance genommen.
Manchmal kann man schon den Eindruck haben, wenn man sich das so anguckt, was Ubuntu da so ausgeliefert hat.
Sind die jetzt auch hier auf Wayland? Oder wie weit sind die schon?
Ich bin bei Ubuntu nicht auf dem Laufenden, aber ich wäre mal davon ausgegangen, Ubuntu hat Wayland doch mitgepusht, oder nicht?
Keine Ahnung, Mann.
Jetzt bräuchten wir wieder Ingos
Power.
Open-Source-Gedächtnis.
Uh-huh. Er kann über alle Sachen sagen. Ja, ich habe mit dem einen schon Vortrag gemacht und der hat gesagt, dass das und das.
Ja, also der Punkt war ja, dass Ubuntu eine Zeit lang Mir gepusht hat als alternativen Display-Server. Ach so,
ja, die haben sich halt falsch entschieden, genauso wie mit ihrem Upstart-Shit. Ja. Ja,
sie sind weg davon, Mir zu machen und wechseln jetzt zurück auf die GNOME-Shell, die Wayland implementiert hat.
Tja, ist doch gut.
Okay.
Ja, so viel zu Ubuntu. GNOME-Kalender. Dieses GNOME-Zeug, unglaublich. Ja.
Das ist ja auch witzig.
Tuxedo, so, die suchen Coreboot-Leute. Also,
hier gefertigt in Deutschland. Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit speziell programmierten Treibern, Skripten und Add-ons. Der Support verfügt außerdem über ein eigenes Repository. Oh, okay.
Über cool. Eins?
Nee, mehrere. Hier über eigene Repositories, sogar mehrere. Aber die Sache ist dann. Ja, okay, cool. Und was? Seid ihr darauf stolz oder? Was bedeutet das? Ja, ist auch egal.
Die Marketingler müssen doch was zu berichten haben.
Ja,
auf jeden Fall Linux auf dem Desktop kommt.
Läuft bei den Lifetime Support. Guck mal, was da jetzt passiert. Bla 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 bla. Oh. Support war ja kostenlose Hotline und Beratung per E-Mail. Und du kriegst ja kostenlos einen USB-Stick mit Tuxedo Computer Webfi. Das heißt, da bist du gut mit dabei, wenn du das möchtest. Hast du dann auch direkt deutsche Sprache und sowas eingestellt in deinem Tuxedo Computer?
Bestimmt. Wenn du es haben willst, kannst du bestimmt auswählen bei der Order. Kannst du sagen,
Deutsch oder Ostdeutsch? kannst du es dann aussuchen.
Gerne Deutsch oder Deutsch.
Okay. Was ist hier das nächste? Haben wir schon wieder was verloren? Hier. Sind viele Leute gestorben oder?
Ja. Und zwar haben wir verloren 6 Exabyte Flash-Speicher.
Wo sind die hin?
Ja, es gibt nicht so viele Fabriken, die das überhaupt herstellen. Mhm. Und in Japan gibt es da so eine. Und da ist der Strom ausgefallen. Und das heißt jetzt wohl, dass es bis zu 6 Millionen Terabyte weniger.
Exabyte. Sind die 606 Millionen Terabyte?
Ja, das sind 6 Millionen Terabyte. Ah. Zumindest wenn der Titelschreiberling bei Heise das richtig gerechnet hat.
Und so richtig übersetzt hat.
Das weiß ich nicht. Ja. Ist auf jeden Fall viel, spielt in Firmen aber halt irgendwie schon ein bisschen in die Hände, weil sie sowieso Produktion drosseln wollten, weil die Preise zu stark verfallen.
Ach so, dieser Stromausfall war ein großer Zufall, TM.
TM.
Ja, ich weiß nicht, ob das.
Das Interessante finde ich dabei, dass dieser Stromausfall 13 Minuten gedauert hat.
Aber danach haben die voll lange gebraucht, bis sie es wieder hochgefahren haben.
Ja.
Wie lange dann? Genau, dann zweite, nee, warte, wie lange war es denn dann kaputt?
Die Anlagen müssen halt neu kalibriert werden, das dauert lange.
Und er zerstört die nicht fertiggestellten Wafer.
Tja,
ist schon scheiße.
Schon traurig.
Ja, da kommen ja echt gleich die Tränen.
Das heißt, die iPhones werden teurer, oder?
Ja, alle Smartphones,
alles,
oder?
Alles wird teurer. Also, weil Flashspeicher hat es mittlerweile ja echt fast überall drin.
Das hier jetzt speziell NAND Flash, also Festplattenspeicher.
Mhm.
Oder? Also nicht kein RAM. RAM wird nicht teurer. Der war eh schon viel zu teuer.
RAM ist sonst zu teuer. Das ist ein anderes Ding.
Ja.
Ja.
Aber das jetzt, das legt sich ja langsam, aber zum Glück haben wir jetzt wieder Festplattenprobleme.
Genau.
Dann werden die SSDs wieder teurer.
Jetzt, wo du RAM irgendwie wieder billiger, ein bisschen billiger bekommst, kannst du teure Festplatten kaufen.
Optimal.
So, dass du immer ungefähr gleich viel Geld ausgeben musst.
Für den ganzen Computer, ja. Mhm.
Das ist schon.
Ist so.
Das haben sie sich sehr gut überlegt.
Haben sie sehr gut mit reingespielt, die 13 Minuten, die da der Strom aus war. Aber wenn da jetzt. Wie lange waren die denn jetzt wirklich aus? Also, wie lange konnten die da nicht produzieren?
Das steht nicht in dem Artikel.
Exabyte sind halt schon echt voll viele Gigabytes.
Mhm. Das stand was von dass die Großteil der Produktion erst Mitte Juli wieder anlaufen soll.
Mhm.
Die lassen das doch jetzt extra länger aus.
Denke ich auch. Sagen so, oh, jetzt können wir leider nicht weiter produzieren, dafür müssen wir die Preise erhöhen.
Ja,
Mensch.
Ja.
Na gut, machen wir weiter. Hier,
Ah, ja,
oder Sachen.
Cloudflare, die den Upsi.
Upsi.
Und zwar, ist voll gut. Hier. Unfortunately, one of these rules contained a regular expression that caused CPU to spike 200% on our machines worldwide. Das ist schon ganz, ganz gut. Sie haben irgendwie hingegangen, da hat jemand so eine Regel geschrieben und gesagt, ja, irgendwie, wenn hier Traffic reinkommt, dann filtern wir hier mit dem Regex und versuchen hier irgendwie so JavaScript-Attacken irgendwie zu filtern. Und dann haben sie das irgendwie deployed und dann ging es ein paar Minuten und dann haben alle CPUs so gemacht und alle Lüfter sind dann so angegangen und dann waren halt irgendwie die CPU-Last so auf 100%. Und wenn so eine Kiste halt irgendwie voll ausgelastet ist, kann das schon mal dazu führen, dass da dann andere Dinge halt ein bisschen zu kurz kommen. Und anscheinend gab es Fälle, wo bis zu 82% des Traffics einfach mal getroppt wurden, weil die CPU halt gerade am Regex ausführen war.
Tja, das sind halt die wichtigen Themen, die da gemacht werden. Ja. Ist auch schön, dass einer direkt eine XKCD dazu verlinkt hat.
Das ist wirklich, wirklich schön.
Ja. Super, super nice. Ich lese den einfach mal kurz vor. If you're having Perl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, so I used regular expressions. Now I have 100 problems.
Ja. So schön, mit Regex kann man
sich für den Fuß schießen, ne?
Kann man sich schon, gerade so, wenn man halt sehr viele Daten damit irgendwie verarbeiten möchte, kann das durchaus einen gewissen Performance-Impact haben.
Ja.
Ist halt ein bisschen schade, sie haben es irgendwie mit dem Rollout nicht so ganz hinbekommen. Weil das wäre halt vermutlich was gewesen, was man, wenn man so ein langsames Stage-Rollout gemacht hätte, vermutlich gut
erkennen hätte können,
dass irgendwas nicht okay ist und dann hätte man vermutlich relativ schnell gesehen, so, oh, ups, irgendwie diese Regex-Regel hier vielleicht nicht so ganz, was wir wollten. Aber es klingt ein bisschen so, als wären sie einfach hingegangen und so, bam, einmal überall ausrollen einmal, und dann so.
Ups. Einmal die Studenten rangelassen und zack, direkt Scheiße gebaut, ja.
Deploy to production.
Ja. Yeah. Am Freitagabend und zack, alles in den Arsch. Puh.
Tja. Alles kaputt.
Aber ist cool, dass sie immer diese Postmortems schreiben.
Ja. Natürlich, jetzt müssen wir mal zeigen, was hier verkackt hat. Ja? Sie müssen ja nicht genau die Regel zeigen, aber halt, wie der Rekex aussah, um so zu verkrebeln.
Ja, das wäre natürlich schon cool.
So, was haben wir hier noch? Achso, hier. Amazon. Amazon hat auch, Business as usual, würde ich es jetzt nennen. Und zwar, es geht um Amazon Alexa, dieses creepy Gerät, was alles von dir aufnimmt und das dann dir irgendwie das Licht anmacht oder so. Was man halt auch immer damit jetzt tut, ja. Jetzt stellt sich raus, beziehungsweise hat der Senator Chris Coons aus Delaware nachgefragt, unter anderem, wie lange denn diese Voice Recordings aufgenommenen Voice Recordings behalten werden und wie lange die verarbeitet werden. Und Amazon, für immer.
Nein, doch. Und, oh. Wer hätte mit dem gerechnet?
Ja, so. Und dann so, yeah. Until the customer chooses to delete them. Okay, alles klar. Dafür müsste erstmal der Customer wissen, dass er die Möglichkeit hat.
Das ist bestimmt so Amazon-Style irgendwie hinter...
In tausend Unterordnern, ja. Natürlich.
Ja, ja.
So beschissen wie halt die Amazon-Webseite ist, um da was zu finden, so gut verstecken die ja auch dieses Feature. Tja. Und ist nicht so wirklich überraschend, aber ist auch klar. Und wahrscheinlich sagen die dann so, ja, wenn du die löschst, dann funktionieren bestimmt irgendwelche von deinen ganzen tollen Applikationen nicht mehr so toll, weil die da aus diesen aufgezeichneten Daten irgendwas rausgerechnet haben.
Dann müssen wir leider auch dein Profil löschen und ohne dein Profil kannst du nie wieder richtig einkaufen.
Yep. Und du kannst auch keine Filme mehr gucken. Du magst Filme, oder? Du möchtest Filme gucken, dann lösch bitte besser nicht deine aufgezeichneten Audiodaten. Ja, aber das ist so ein Thema. Es gibt auch nicht so richtig, also ich gucke immer mal wieder nach Alternativen, so offline, komplett offline Alternativen zu diesen Speech Recognition Zeug, aber so richtig geil gibt's da noch nichts. Es gibt Mayfair oder
Mayflower?
Das heißt irgendwie anders. Bei Home Assistant, ich suche ja immer noch was für Home Assistant.
Mhm.
Wo ich dann auch einfach was sagen kann, weil ich finde das ja irgendwie witzig. Aber was halt nicht geht, ist, dass es irgendwas von dem, was ich mache, ins Internet schießt. Ja, das geht halt einfach nicht. Das geht für solche Sachen wie Sprachaufzeichnung einfach nicht. Das muss in deinem Netzwerk bleiben und alles andere ist einfach Müll. Entsprechend, Amazon Alexa ist Müll. Ja, da gibt's quasi nichts dazu. Warte mal, wie heißt denn das Ding? Mycroft gibt's da? Mycroft und Snips gibt es. Zwei Dinge, die irgendwie wohl das auch machen können. Aber beides noch nicht ausprobiert und beides, das eine ist Mycroft AI, aber irgendwie redet es wohl auch mit dem Internet, um da irgendwie ihr AI-Quatsch zu machen oder so. Und Snips sah noch ganz cool aus, war jetzt relativ neu, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Kann das hier beides mal verlinken. Die Snips Voice Plattform, die machen auch so Natural Language Understanding, nennen die das.
Das und Problem ist halt, glaube ich, echt so, du musst das ja irgendwie so mit AI und Machine Learning und Co.
Machine Learning brauchst du ja, AI brauchst du wahrscheinlich
nicht. Bauen, um irgendwie die Dinge halt zu erkennen. Und das funktioniert halt einfach besser, wenn du ganz viele Daten hast, womit du deinen Kram halt trainieren kannst und der einfachste Weg ist halt, das ganze Zeug irgendwie ins Internet zu schieben, da auf irgendwie großen Boxen mit spezieller Hardware oder einfach ein paar Grafikkarten halt durchzurechnen und das dann zu verwenden, anstelle das irgendwie lokal. Ich weiß nicht, ob wir also ich habe das Gefühl, das geht halt relativ lange noch, bis wir lokal das auch irgendwie einfach
aus. Ja, aber eigentlich brauchst du ja nur dieses eine ausgerechnete Model. Das ist ja die Idee von diesem AI-Quatsch. Du brauchst quasi das eine Modell, was dann halt irgendwie 500 Megabyte groß ist, und das tust du dann drauf und dann wirfst du einfach deine Files da rein und am Ende sagt es, das war das.
Das war das, ja.
Und du musst ja nicht die ganze Zeit neu lernen. Das ist ja immer so die irgendwie, was man so denkt. Aber nee, eigentlich, du hast dieses Modell fertig gerechnet. Irgendeiner hatte mal eine Milliarde Sprachdinger dagegen geworfen und dann kommt dieses Modell raus, wo dann ganz viele If-Elses quasi drin sind. Und dann kannst du irgendwas dagegen werfen und am Ende kommt raus, ob das jetzt, was das jetzt für ein Wort war oder dass das jetzt ein Wort war oder dass das jetzt, keine Ahnung, eins von diesen x Worten, die ihr halt kennt, war. Ja. Und sobald du das Model hast, musst du da keine Grafikkarten, Rechnesachen mehr machen. Dann ist es ziemlich schnell eigentlich. Mhm. Weil es ja, wie gesagt, nur ein großer If-Else-Block ist. Ja. Naja. Genau, Snips habe ich da gesehen, Snips.ai muss gut sein, Mycroft.ai hört sich auch genauso gefährlich an, aber irgendwie sind das alles solche komischen, immer noch Cloud-Dinge. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, das könnte irgendwie auf...
Na, das könnte schon gut sein, wenn man es hinkriegen würde und wenn die Leute, die das machen, auch willens wären, das anonymisiert genug da reinzuschicken. Ich meine, bei Spracheingaben ist jetzt natürlich schwierig, die wirklich zu anonymisieren.
Ja.
Weil Stimme halt schon ganz schön identifizierend ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz könnte man das sicherlich auch sicherer bauen, als es heute üblicherweise getan wird.
Mhm. Ja, das ist halt immer noch so ein bisschen schade irgendwie, dass das alles noch nicht so richtig, richtig nice ist. Und ja, dass es, so wie es aussieht, auch noch ein bisschen braucht. Und von daher ist jetzt gerade... Was ich im Home Assistant mache, ist einmal so Standard-zeitbasierte oder so Event-basierte Aktionen und als nächstes dann halt über Matrix, über so einen Matrix-Bot, der dann dir antwortet. Das ist noch ganz witzig. Das funktioniert relativ gut. Und da braucht man keine Cloud-Sachen, außer halt den Matrix-Server, aber da kannst du ja deine eigene Federation dann nehmen. Da hast du ja wenigstens die Möglichkeit, irgendwas Eigenes zu nehmen dann.
Mhm.
Genau, das funktioniert. Das funktioniert auch immer ganz gut. Jo, das war ein bisschen Mimi von mir, dass das immer noch alles nicht so richtig weit ist.
Was also doch selber Internet machen. Direkt nachdem du die Farben fürs Pad implementiert hast, dann das.
Okay, hört sich nach dem Plan an. Wie weit sind die Farben eigentlich? Ist es jetzt mal fertig?
I do not track.
Wie heißt dieses
Crypt-Pad? Da wurde so ein do not track Flag gesetzt und deswegen kann ich das nicht verfolgen.
Haben die überhaupt schon angefangen?
Zero. Haben die nicht irgendwie Geld gesucht oder so?
Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben denen noch nicht genügend überwiesen.
Wir haben denen wahrscheinlich noch null Geld überwiesen. Vielleicht nehmen die, keine Ahnung, was können wir denen überweisen?
Also hier, ich habe das...
Twitter-Follower oder so?
Ich habe das Issue auf GitHub und der vorletzte Kommentar ist von einem Makefu.
Fuck.
Der hat einen Daumen hoch bekommen und der Kommentar...
Kann ich mir dafür schon was kaufen? Wie viele Daumen hoch brauche ich, damit das implementiert wird?
Der Kommentar darüber bezieht sich auf einen Kommentar noch viel älter. Also es geht nicht so richtig schnell voran. Und das alles spielt sich übrigens im Zeitraum um den 25. März ab.
Money.
Tja.
Wir haben dann irgendwie Geld gesucht. Open Collective, da waren die, genau.
Also doch nichts mit Farben. Gut, sie wollten auch irgendwie 40.000 im Jahr oder so für Farben.
Nee, das war irgendwie, guck mal, die sind schon auf voll viel Geld irgendwie, die haben voll viel Balance und Budget und so. Die sollen jetzt einfach diesen Scheiß fertig coden hier. Warte mal, da kann man jetzt
hier... Auf GitHub haben sie dir übrigens auch gesagt, Open Collective allows you to add a public message when contributing. Also, du musst halt erstmal contributen.
Ha! Mach das mal. Du kannst jetzt herausfinden, wie das funktioniert und so. Mit diesem Geld.
CryptPad Maintenance and Releases. Achso, hier kann man bei den Open Collective sehen, wie viel Geld die ausgegeben haben. Das finde ich ja ganz witzig eigentlich. Kennt ihr Open Collective?
Ja, also das, was sie da reinschreiben, wofür sie es ausgeben.
Ach so, ne? Stimmt. Naja, nur das, was sie aus. Ja, aber trotzdem muss das nicht am Ende so ein Plus, also muss der nicht null sein am Ende? Oder ist es da einfach scheißegal?
Quippad hat 50.000 Euro von NLNet bekommen.
Ja, damit sollen wir jetzt mal diese scheiß Farben fertig
so,
machen.
So, genau. Und hier, da gibt's eine Roadmap-Information. Jetzt mal gucken hier.
Ab.
Ah, Comments, Shared Drive, Federation, Better Permissions. Also Colors. We have already relieved invitations and patch sharing from the section. Da, das ist die Sektion davor. Hier, also Colors. This feature, also ich lese mal kurz und dann
übersetze
ich. Ja, ja, Colors. Es geht um Farben. This feature is highly requested by Etherpad users. Oh, surprise, surprise.
By us.
Yeah. This is, however, much more complex in Quippad. We believe we cannot put, oh nein, we believe we cannot put this yet in the priority list. Oh nein.
Ey, diese Bitches, ey. Die haben eine Aufgabe, ey. You had one job.
Ja gut, die hast du
50.000 Euro von NLNet und was machen die? Nö, können wir nicht machen. Die machen lieber irgendwie Social Login oder so ein Quatsch, ja. Und denkst so, ja toll, dass ihr das habt, das braucht niemand. Echt? Oder so, ja, jetzt kannst du es hier auf Twitter, Facebook sharen, dein scheiß Krypto-Fan. Ist doch scheißegal, ja, das braucht niemand. Was wir brauchen, sind Farben.
Farben. Willst du doch
wissen, wer was geschrieben hat in diesem scheiß Pad, ey. Und diese Etherpad-Leute, die haben das ja schon, das war quasi ihr erstes Feature, ja. Und was machen diese Krypto-Leute? Einfach nix.
Die behaupten, es ist in Krypto viel komplexer, verstehst du?
Oh, so
viel
kompliziert.
Komplexer.
Nee, das geht natürlich da nicht, da geht gar nichts.
Ja, sie können natürlich nicht hier, wie bei Etherpad einfach Farben nehmen, sie müssen halt Kryptfarben nehmen.
Kryptofarben. Die haben dann halt nur die Auswahl zwischen so einem hellen Grün und so einem dunklen Grün auf Schwarz.
Es dürfen halt nicht identifizierende Farben sein, ne? Also sobald du identifizierende Farben hast, ist halt ein Problem.
Warum?
Ja, weil
für
du dann
ist das Problem?
Weil du dann identifizierbar wirst.
Bist du doch auch da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hinterschreibe, guck mal, das ist von Markus. Zack, habe ich identifiziert.
Ja, aber das ist ja eine Fake.
Fake News.
Fake News. Fake Identifikation. Siehst du? Nicht safe. Und das ist ja. Das sind halt identifizierende Farben.
Ach, mein Arsch, ey. Das sind alles nur Ausreden, weil die keine Studenten haben gerade. So sieht es nämlich aus. Sollen beim Summer of Code nochmal 20 Studenten anfragen? Die machen dann die Farben kurz fertig. Das ist doch scheiße. Und guck mal, selbst wenn ich denen dann jetzt Geld in den Hut werfen würde und da schreibt dazu, ja, übrigens, ich hätte gern Farben, dann sagen die, nö, aber wir nehmen den Geld trotzdem.
Ja, ja, die legen das dann aber auf Seite, bis sie genügend Zeit, Muße und Ideen haben, um die Farben in nicht identifizieren zu implementieren.
Um Farben uns auszudenken.
Einfach mal bunte Farben sehen.
Hey, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht müssen wir doch eine andere Software nehmen, die Farben kann. Das ist doch scheiße. Ja. Ich scheiße auf diesen ganzen komischen Krypto-Krempel, ja?
Bin mir nur Farben. Sicher, die Runde ist offen für Vorschläge. Das
ja.
Schöne ist
die
ja
Vorschlag
auch.
Vorschlag ist, jeder hat eine Farbe und wenn du da reinschreibst, dann ist es an deiner Farbe.
Implementierst du mal kurz so ein Notepad?
Nee, Vorschlag hast du gesagt. Das war mein Vorschlag. Mein Vorschlag ist, dass sie diese scheiß Farben da rein tun.
Eigentlich ist das tatsächlich eine lustige Idee für einen Showcase. Also wenn ich das nächste Mal in die Verlegenheit komme, einen Showcase zu implementieren, der
du kannst auch ein
Kollaborations-Plugin
bauen oder so, ist mir egal.
Nee, aber dann kannst du es nachher wieder nur ASCII-Doc. Das ist doch auch scheiße.
Moment, was ist jetzt das Problem mit ASCII-Doc genau?
Moment! Wir wissen immer nicht, wie die Links aussehen. Das ist das Problem.
Ja, das ist total easy. Ich bin mir sicher, nach einer Sendung habt ihr das drin.
Nach 100 Sendungen wahrscheinlich erst. Aber ist okay, solange die Farben da sind.
Das ist ein Wort.
Wir bauen dann eine Pipeline, die sammelt dann dieses Pad, was dann noch gerade in Markdown ist und migriert es dann nach ASCII-Doctor mit Pandoc dazwischen. Also es ist eigentlich nur Pandoc als Webservice, aber immerhin hat es Farben.
Nee, wir müssen das ja andersrum machen, weil unser Blocksystem versteht ja nur Markdown. Wir müssen dann ja, im Pad ist dann ASCII-Doc und dann müssen wir nach Markdown rausrechnen.
Ja, das wird einfach nur nicht richtig gesyntax-highlighted, damit kann ich leben.
Das ist nicht so ein Problem. Also das ist ein lösbares Problem. Das,
Also ich, wie gesagt, Syntax-Highlighting ist mir egal, aber ich hätte gern die Farbe.
Nice.
Ja, ja, Markus, bau das mal.
Kannst du das einmal bauen?
Ich erzähle jetzt nicht, wie lang die Liste der bei Gelegenheit mal bauen Dinge ist.
Kannst du es ein bisschen höher in deine Prioritäten tun? Also nicht so wie die CryptPad-Leute, so übrigens viel zu kompliziert, machen wir jetzt nicht mehr.
Warte, ich mache gerade ein Open Collective-Ding auf.
Okay, alles klar. Da kann ich dir dann 2 Euro in den Hut werfen und damit machst du das dann bitte in deiner Freizeit.
Und wenn er dann 50.000 bekommt, sagt er, ja, aber Farben voll schwierig und so.
Voll kompliziert. Nee, da können wir nicht machen.
Können wir nicht. Also es ist halt auch wirklich schwierig, viel Geld sinnvoll auszugeben. Da muss man einfach auch mal verstehen.
Ja, totales Problem.
Da die Übersicht zu bewahren und das richtig zu platzieren, ist nicht einfach.
Ja, die richtige Platzierung wäre 100 Farben. Studenten. Oder 100 Inder, was quasi identisch ist.
Nein, wir hatten das eben schon mal. Ja. Viele Studenten liefern immer noch nicht.
Okay, dann nimmst du Inder. Oder diese Odesk-Leute, die kosten auch genauso viel wie Studenten quasi. Die brauchen irgendwas zu essen.
Moment, was für Leute? Die Odesk?
Odesk. Gibt es noch?
Was
Odesk?
Ist das?
Odesk war so eine Webseite, wo du so Inder kaufen konntest. Upwork heißt das jetzt, ist ja auch egal. Die konntest du da kaufen und die haben so eine Software installiert und du kannst denen per Webcam zuschauen, wie die dein Shit arbeiten und natürlich auch gleichzeitig den Monitor. Das heißt, du kannst quasi die ganze Zeit nachvollziehen, dass sie nicht einfach im Internet surfen.
War das,
und die kosten trotzdem nur 5 Euro.
War das krass? War das inspiriert von dieser 4-Hour Work Week Gedöns von Tim Ferriss?
Nee, kennt ihr das? Das ist noch viel früher da gewesen, warte mal.
Also dieses 4-Hour Work Week ist ewig alt. Das war 2007 oder
so. Ach so, ist das der Typ, der gesagt hat, irgendwie, man muss halt einfach voll konzentriert irgendwie seine 4 Stunden arbeiten?
Nee, du musst alles outsourcen an Leute, die einen Bruchteil von dir kosten und dann die innerhalb von 4 Stunden koordinieren und dann sieht das nach außen hin so aus, als wenn du Vollzeit arbeiten würdest. Und ich meine, genau das haben ja auch Leute schon getan. Erinnert ihr euch an diesen Admin, der alles outgesourced hatte?
Ja, und dann irgendwann aufgeflogen ist? Für die Hälfte deiner Zeit, ja. Das war sehr nice. Und alle haben gesagt so, Mensch, du hast ja voll den Code rausgehauen. Der so, jopp. Ja. Also Odesk was founded in 2003. Also, wenn da noch was davor war, dann ist es krass, weil 2003 sind 15 Jahre. Das ist quasi so alt wie alle Internetsachen.
Das ist so alt wie Xorg.
Das ist so alt wie Xorg. Und überleg mal, Xorg ist schon echt steinalt. Und es wird gerade ausgefasst, ja? Und da gab es schon Odesk.
Ja. Vielleicht sollte man Odesk auch einfach ausphasen.
Wie gut sind die Leute, die da arbeiten? Ja, also ich meine, wenn ich mir diese Liste an Dingen, die ich immer mal machen wollte, angucke, vielleicht muss ich die outsourcen.
Kannst du ja mal probieren.
Kannst du ausprobieren auf jeden Fall. Und dann musst du darüber reden. Ich hatte mit einem Kumpel die Idee Indie-Books. Und zwar quasi Audiobücher vorlesen, also einsprechen lassen von Indern. Dann hast du nämlich also quasi in dem indischen Akzent die Bücher. Und die Leute so, oh, Indie-Books, voll independent, nee.
Warum?
Das wäre sehr witzig deswegen. Aber die Leute, die ein Mikrofon und und Englisch können, die sind teurer.
Ja, selbstverständlich. Ich sehe hier gerade eine Ausschreibung für einen Job, den man da tun kann. Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Das ist eine Produktversion von Microsoft Dynamics, was so ein System ist, ganz grob gesagt wie SAP. Ist wirklich unglaublich grob, aber reicht für die Beschreibung hier. Und da zahlt jemand $14 für eine Task Description, wo es darum geht, ein Fertigkeitsdatum aufgrund von Rechnungen in diesem System zu berechnen. Also man soll da was implementieren auf dieser Plattform. Wenn man jetzt mal kurz realisiert, was so ein Microsoft Dynamics Consultant bei uns auf dem Markt kostet, ist das ganz schön dreist, da $14 für zu bieten.
Die Frage ist halt, was du für die $14 bekommst. Ich nehme an, für die $14 wird es nachher halt auch einfach nicht funktionieren. Ja.
Aber das wird genauso beschissen sein, wie wenn es hier ein Consultant hat.
Gut, das stimmt. Okay, ja. 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 I see. Guter Einwand. Ja, vielleicht einfach anstelle von Consulting irgendwie 14 Euro für was zahlen, was nachher
was auch
nicht
schlecht
funktioniert.
Ist. Ja, also was auch scheiße ist. Das gleiche Effekt.
Ja, richtig. Nicht alle Consultants sind so schlecht wie ihr Ruf. Wobei bei Microsoft Consultants, ja, gut möglich, dass das nicht zutrifft. No pun intended.
Genau, so, wir sind abgeschweift.
Ein wenig.
Wo waren wir nochmal?
Wir kamen von Amazon GDPR.
Ah, ja, 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 ist klar. Da sind wir.
Vielleicht sollten wir Odesk noch verlinken. So, wenn wir schon drüber reden. Und vielleicht
Odesk gibt es nicht mehr. Heißt jetzt Upwork. Was auch immer. Das ist gleich das Gleiche. Ist
genau das Gleiche.
Vielleicht hat genau ja irgendwer Jobs zu tun und möchte die outsourcen. So.
Hire Freelancer, make things happen. Vielleicht kann ich da jetzt nochmal Indie-Books machen. Warte mal hier. Schau mal. Customer Service. Nee, wo geht denn das rein? Writing, Sales. Customer Services ist das, wenn die was vorlesen? Oder ist es eher Design and Creative? Ist aber auch nicht kreativ.
Nee, vorlesen ist nicht kreativ. Vorlesen ist Fleißarbeit.
Yep.
Nee.
Guck mal.
Was?
Nee, also ich. Also, wenn wirklich gut,
alle lesen,
gut, eingesprochen.
Nein, nee. Es geht nicht um gut eingesprochen, es geht um eingesprochen.
Eingesprochen. Ja, ja, okay, das.
Okay, guck mal, was da reinpasst.
Ist vielleicht nicht kreativ, aber so ein Hörbuch wirklich gut eingesprochen ist schon, das ist schon eine kreative Leistung. Das ist schon mehr als einfach nur die Wörter vorlesen, die halt irgendwie vor einem sind.
Ja, gut, aber das ist ja auch, das ist eine gute Aufnahme machen. Das ist nicht einfach vorlesen. Ich finde, das sind schon unterschiedliche Dinge. Übrigens, Felix, Upwork und Odesk Work, also es scheint beides zu geben.
Gibt es noch
Odesk? Das sind nämlich unterschiedliche Webseiten, realisiere ich gerade. Mhm.
Also wo ich Odesk gerade gesucht habe, kann ich, glaube ich, bei Upwork als erster Link raus, ja.
Na, das ist einfach mal gute Suchmaschinenoptimierung.
Nee, hier, Freelance Odesk Jobs Online, Upwork. Odesk Work, aber Odesk Work ist noch was anderes, glaube
ich,
oder?
Ja, eben, das meine ich gerade. So sieht das für mich auch aus. Also, wenn ihr euch dazu entscheidet, Dinge outzusourcen.
Nee, das ist die gleiche Scheiß-Webseite, man, da kannst du mir nichts erzählen.
Hallo, das eine, das ist.
Das eine steht Fine Freelancers und der andere steht auch Fine Freelancer. Und das Logo ist eine das grün Design und dann schwarz ist und das andere ist schwarz und dann grün. Da
ja, eben, nichts völlig erzählen. Anders. Weltenunterschiede. Völlig anders.
Great.
Guck mal, bei dem einen ist dieser betende Typ, der auf Bürostühlen sitzt und bei dem anderen.
Ja, aber das Witzige ist, dass er halt auch echt ein Inder ist. Also, das passt schon. Khalid Jassin. 5 € pro Stunde kostet der Sucker nur. Hey, nice. Den nehmen wir.
Das ist ja einfach nicht fair.
One Project. Banner Ad Design.
Aber das ist ein Writer, also der schreibt die Dinge erst nieder, bevor er sie dir vorliest.
Nee, das reicht uns nicht.
Nee. Muss schon vorlesen, sonst.
Browse numerous freelance jobs online.
Wird das nix.
Script to pass network captures. $50 nur. Na, das.
Vielleicht kannst du auch einfach auf YouTube schauen. Die Leute, die halt diese Learning-Tutorials machen zu irgendwelchen Java-Dingen und Kubernetes und so. Da gibt es ja häufig auch ganz viele.
Nee, jetzt, ich Inder, weiß.
Und dann schreibst du so einen an und sagst ihm, hey, ich gebe dir irgendwie, keine Ahnung, 10er.
Ich gebe dir 10 € pro Stunde, 5 € pro Stunde oder 10, wenn es direkt mit einem guten Mikrofon aufnimmst und ich mit deinem, ja. mit deinem Handy-Mikrofon.
Das und da kannst du auch vorher halt schon schauen, was sie für
ja, ja, wie, Arbeit ob der Akzent passt. Ja, ja,
genau,
ob der Akzent
wie
passt.
Das klingt und das sehr schon, nice, ja. Ich meine, was
das
willst
stimmt,
du mehr?
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Und na, du guckst dir einfach jetzt an noch gerade die ganzen Hacking-Videos, weil die Leute haben danach auf jeden Fall keinen Job mehr.
Ja.
Und da kannst du denen jetzt auch was Neues anbieten direkt.
Ja, need to find someone who will write my thesis for masters. Nee, ist klar. Nee. $25.
$25?
Also total oder pro Stunde?
Ich fürchte total.
Was? Ja.
Klar.
Copy-paste. Das ist auf jeden Fall die beste These, Mann. Wenn du die abgibst, dann so. Entschuldigung. Warum ist 80% von dem Text irgendwie Lorem Ipsum? Keine Ahnung, ich hab's nicht geschrieben. Das war dieser Inder. Keine Ahnung.
Das ist dann, wenn du einfach irgendwie Wikipedia und nicht mal die Sidebar rauskopierst und dann einfach im Text irgendwie so ja, Deutsch,
einfach
Englisch.
Einfach Screenshots machst du einfach so. Einfach ein Screenshot von der Wikipedia reinkopieren. So kann ich alle leider nur quer machen, die Seiten. Sonst passen die Sidebars nicht drauf.
Ja, ja.
Okay, also ich habe immer noch nicht so richtig das gefunden jetzt bei.
Ja, gut. Wollen wir wieder zurück zu
Boys.
Zurück zu unserer Liste. Du meinst, sonst werden wir heute nie fertig.
Zurück zum Thema, dass wir heute mal fertig werden. Und zwar mit Internetlink um Afrika.
Ja, das ist total cool. Das ist eine News, dass ein Unterseekabel gelegt wird. um den halben afrikanischen Kontinent, also um genau zu sein, von Portugal, Lissabon bis Kapstadt.
Von Google oder was?
Ja, genau. Und Google will da das Maß aller Dinge bei den Unterseekabeln realisieren, was für sie heißt, dass das 250 Terabit pro Sekunde übertragen können soll.
Über dieses Glaskabel oder diese Glaskabel.
Ja, ja, genau. Also sie benutzen ein Space Division Multiplex, SDM. Das heißt, sie brauchen schon mehrere Dinge, um da ein Multiplex vernünftig drauf machen zu können.
Krass.
Ja, ein Novum ist die optische Umschaltung auf Glasfaser-Paar-Ebene anstatt die traditionelle Wellenlänge-Niveau-Umschaltung. Aber das ist heißt, vielleicht nur für Leute, die Nachrichtentechnik.
Heißt das.
Das ist sehr krass, ja. Cool finde ich das, oder ich habe das deswegen mitgebracht, weil mich das sehr an die Otherland-Romane von Ted Williams erinnert, weil da in dem Plot drin ist Afrika eben ein durch die Digitalisierung sehr aufgeblühter Kontinent geworden. Und Key-Element dafür, dass es da aufblühen konnte, war eben, dass irgendwann jemand hingegangen ist und rund um den afrikanischen Kontinent ein Hochgeschwindigkeitsdatenkabel gelegt hat. Und dann darüber einen Großteil der afrikanischen Länder schnelleres Internet hatten als der Rest der Welt. Und dann eine Menge Innovation daraus entstanden ist. Und vor dem Plot finde ich diese News großartig. Wobei ich es ein bisschen komisch finde auf der Skizze, gibt es einen Andockpunkt von diesem Kabel, der nach Nigeria führt, nach Lagos. Und der Rest des Kabels läuft einfach im Internet. Und ich meine, im Internet.
läuft einfach im Internet.
Unter Wasser. Und der Sinn von dieser Übung kann ja doch eigentlich nicht sein, dass man Lissabon mit Lagos und dann mit Kapstadt verbindet. Also da müssen doch mehr Abzweigungen her, oder?
Keiner weiß irgendwas.
Da sind so ein paar Branching Units eingezeichnet auf der Skizze. Es kann natürlich sein, dass die dazu da sind, da Anschlüsse dran zu machen.
Ja, also für mich sieht das ein bisschen so aus, das ist halt mal die erste Ausbaustufe von dem ganzen Ding. Da musst du halt irgendwo mal anfangen und dann, diese Branching Units sehen so aus, als könnte man dann von da halt verhältnismäßig einfach irgendwie ganze Länder anschließen. Und da kannst du halt von da, siehst du dann von dieser Branching Unit halt nochmal ein Kabel irgendwie hin, was dann halt, womit du dann halt direkt am Backbone bist und ziemlich viel Daten drüber schieben kannst.
Ja. Cooler Scheiß. Cool. Ich bin mir immer ein bisschen unschlüssig, ob ich das gut finden soll, dass sowas dann in den Händen von einem Konzern liegt, aber ja, das ist eine andere Diskussion.
Das halt, ja. Ist halt ein bisschen schade, dass es irgendwie so die Googles und Facebooks machen.
Ja.
Und dass wir nicht irgendwie als, weiß ich nicht, beispielsweise Europäische Union oder irgend sowas hingehen könnten und sagen können, ha, wir bauen jetzt irgendwie
das krasses halt Internet. Mal vernünftige Entwicklungshilfe.
Hm?
Und anstatt irgendwo Mauern zu bauen oder so, könnte man halt auch sowas machen. Aber bevor wir jetzt politisch werden, was kann man denn mit $30 so anfangen?
Also man kann da zum Beispiel 3x10 Stunden, 10x3 Stunden bei Upwork und welche Leute die bezahlen für 10 Dollar die Stunde. Nee, du warst das nicht? War was anderes, oder?
Ja, war was anderes.
Okay, okay, also dieses Ding. Irgendwie ist jetzt gerade dieses Leute, die $30 im Monat haben, kaufen sich jetzt irgendwie so einen E-Mail-Service und der muss das Beste sein, was es gibt auf der ganzen Welt. Und zwar nennt sich das Ganze Superhuman, Ultraman, Superhuman, doch, heißt so. Und die machen wohl voll den Hype um ihr komisches E-Mail-Leseprogramm. Aber haben jetzt auch direkt wieder Rüge bekommen dafür, dass sie irgendwie all seine Daten verkaufen und Tracking-Pixels überall haben und irgendwelchen AI-Quatsch irgendwo in der Cloud machen mit deinen Daten. Und das ist natürlich nicht so praktisch.
Na, die waren auch auf Heise heute oder gestern, ne? Mit hier alle regen sich auf über das Tracking-Pixel, aber eigentlich machen es doch alle. Was regt ihr euch eigentlich auf? Ja,
aber man könnte ja schon denken, okay, wenn man den irgendwie 30 Euro in Rachen wirft, dass man dann sowas nicht macht, oder?
Ja, absolut. Also vor allem das Dreiste, was ich finde, ist ja, dass die halt in deine E-Mails, die du über sie versendest, Tracking-Pixel einbauen. Also das ist so, alle Welt benutzt Tracking-Pixel, um Marketing-E-Mails zu monitoren und so und zu sehen, wer hat es denn eigentlich gelesen. Aber die sind, haben halt, halt die privaten E-Mails getrackt. Und das fand ich,
Krass, ey. Dürfen die das?
Per GDPR sicherlich nicht, aber
die scheißen aber drauf, oder was?
Vielleicht.
Ein bisschen so wie
Superhuman wollte durch Amazon. Schönheit, Schnelligkeit und Spezialfunktionen auffallen. Ja, das ist auch eine Spezialfunktion.
Und durch einen besonders hohen Preis, oder was?
Ja, also.
Weil, ich meine, $30 sind schon echt viel, ja? Pro Monat.
Für einen E-Mail-Client?
Für einen E-Mail-Client, ja.
Schon sehr, sehr teuer.
Speech-Test.
Tja.
Ja, also das Englisch. Spelling-Test.
Ja, wenn man sowas braucht, vielleicht.
Ja, also dann doch lieber Posteo, oder? Also das ist...
Wahrscheinlich, wie teuer sind die im Monat?
Ja, 1 Euro pro Monat für das Postfach. Und wenn du dann zusätzlich was haben willst, 25 Cent pro Gigabyte und Alias-Adressen 10 Cent und Kalender zusätzliche 10 Cent. Also das läppert sich dann vielleicht auf 3,50 Euro im Monat oder so, wenn du das in vernünftige Größe skalieren willst. Aber immer noch was anderes als 30.
Oh.
Also für 30 kannst du deine ganze Großfamilie, also deine Schwester, deren Kinder, deine Eltern, deine Cousins, 30, das Lepper, ja, da kannst du einige Leute von versorgen.
Und was war deren Grund, warum die so geil sind, weil die voll...
Die sind voll Privacy.
Nee, ich meine diese anderen, die nicht Privacy sind.
Was? Ach so, die
Premium,
Superhuman.
Die sind einfach Premium.
Die sind Premium nur, und sind schick und
einfach
schön.
Einfach nur teuer.
Also ja, schön und schnell wollen sie sein. Schönheit, Bonze Schnelligkeit
sein.
Und
Im Gegensatz zu allen anderen, die immer versuchen, langsam und hässlich zu sein. Das ist ja schon wieder das gleiche Ding.
Ja, Moment, es gibt ja auch die jetzt Chat über IMAP realisieren wollen. Die können ja auch nicht langsam sein, oder?
Keine Ahnung, Mann.
Tja. Es gibt sonst auch noch dieses Fastmail, die sagen zumindest, also ich habe da.
Die sind fast.
Genau.
Haben fast wenigstens im Namen, ja.
Im Gegensatz zu den anderen, die nicht mal fast im Namen haben.
ja, kann ja nichts werden.
Da sind wohl auch ziemlich viele Leute und die sagen auch so Dinge wie kein Tracking, kein Ads und so, wenn du da irgendwie auch irgendwie so, ich glaube, die kleinen Pläne fangen halt auch irgendwie bei irgendwie so 3 Euro pro User und Monat an. Ja.
Voice Tenant.
Gibt wohl. Wobei, das andere... Ist das überhaupt, ist das nicht nur ein Mail-Client?
Was jetzt?
Das ist Superhuman?
Superman? Ich weiß nicht, was
das ist. Das ist doch ein Webmail, das ist eine Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe. Die bieten ja auch einen Mobile-Client an und,
Ja, aber die Frage ist halt, ist es nur, brauchst du dann trotzdem bringst du da deine eigene E-Mail-Adresse mit? Und ist das
ich
dann nur
hatte das so verstanden, dass du kannst deine eigenen E-Mail-Adressen benutzen und im Zweifelsfall kriegst du aber von denen auch ein Postfach, oder nicht?
Ach so, ja, okay.
Keine Ahnung, was da, keiner hat irgendwie eine Ahnung.
Ja, was auch immer, braucht man nicht, kann weg.
Ja, eben,
ich glaube auch,
E-Mail selbst hosten ist auch gar nicht so schlimm.
Doch.
Doch.
Also sorry, also da kann, ich meine.
Also ich habe das auch outgesourced.
Ja, richtig, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm. Also,
es ist nicht so schlimm, aber dann kommt dann ja. Ist so, ja, Google sagt, seine E-Mail ist in Spam gelandet oder so. Ja, okay, geil, warum? Ja, weil das Google gesagt hat.
Ja, wobei
geil.
Google geht da, glaube ich, sogar fast.
Ja, aber halt
Microsoft ist, glaube ich, schlimmer. Die sagen wirklich einfach so, ja,
das und war's.
Ja, aber Leute, die live.com benutzen, sind meistens die sind
die haben
oft
sich verdient, E-Mail zu bekommen oder was?
Sind oft Leute, die man ganz schnell dazu bringen kann, dass sie eigentlich gar kein Live benutzen wollen. Also ich hatte das schon ein paar Mal, dass das irgendwie Leute waren, die sehr wortreich darüber geschimpft haben, wie schlimm WhatsApp doch ist und dass das ja die Texte, die Rechte nicht bei dir bleiben und dann habe ich deren E-Mail-Adresse gesehen und gedacht, aber Live.com als E-Mail benutzen, das passt nicht. Ja. Such dir mal einen neuen E-Mail-Provider.
Ja. Das halt. Schade.
Schade.
Dann hier, FaceTime.
FaceTime. Wer hat's gepostet? Also ich weiß, worum es geht.
Keine
aber
Farbe steht dabei, das heißt, wir wissen es nicht.
Oh, wir spielen das
lustige Spiel. Ich glaube, ich weiß, was war.
Also iOS 13 macht einen auf Eye Contact.
Ah, ja, genau. Und zwar, ich weiß nicht, was da jetzt schon wieder ist. Aber ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr mit jemandem telefoniert über dieses Video-Chat-Gedingse, ja?
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht, das
Telefonieren? Telefonieren ist irgendwie.
Ja, dieses Videotelefonieren halt.
Kommst du aus diesem, weiß ich nicht, Vergangenheit?
Nein, das ist schon sehr praktisch. Also ich mache ja Homeoffice und ich bin schon sehr froh, dass es die Videotelefonie gibt.
Okay, jedenfalls, Videotelefonie. Kennen ja einige, haben es schon mal ausprobiert. Und wenn du dann mit jemandem videotelefonierst, dann fällt einem auf, dass diese Person dich nicht direkt anschaut, weil sie natürlich auf den Bildschirm guckt, um dich anzuschauen. Ja, aber die Kamera ist ja nicht im Bildschirm drin, sondern die ist ja drüber. Und das ist immer ein bisschen komisch. Und iOS 13 in der neuesten Version will das irgendwie fixen, dass es immer so aussieht, als würdest du direkt in die Kamera gucken. Was ich irgendwie creepy finde, aber auch irgendwie witzig.
Das ist definitiv creepy. Weil dann, also denn die nächste Stufe ist, dass du deinem Programm sagen kannst, mach, dass es so aussieht, als wenn ich super happy wäre.
Das so. Ja. Wie bei Google kannst du ja jetzt schon irgendwie so Filter, so Hüte, so Partyhüte dir virtuell aufsetzen lassen und so ein Kram.
Ja.
Ist das dann sowas
wie
das?
Ich denke, so funktioniert das, ja.
Einfach.
Ich glaube, der verschiebt besser deine Augen ein bisschen in Richtung, dass es so aussieht, als würdest du die andere Person angucken. Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie muss es funktionieren. Dann machen die das, ja, machen wir irgendwelche Mathemagie und dann zack, läuft.
Ja, ist doch gut.
Nennt sich FaceTime Attention Correction. Korrigieren quasi deinen falschen Blick.
Das halt, wenn ich den Twitter-Kontext losgehört hätte, würde ich da aber auch was anderes Schlimmes hinter vermuten.
Ja, dass du immer geschlagen wirst, wenn ich aufpasst. Zack! Schon wieder eingeschlafen beim FaceTime oder was?
Ja. Warum nicht?
Genau, also ich fand das auf jeden Fall ganz witzig. Weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Haben auch jetzt auch nicht so das beste Model genommen, um das jetzt auszuprobieren, muss ich ja sagen. Aber witzig auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen creepy. Yo, seid ihr noch da?
Ja.
Oh, perfekt. Ich hab gedacht, das ist schon wieder irgendwas kommt.
Puh. Ich schaue mir hier die Bilder gerade aus dem Artikel an. Ja.
Ja.
Schick.
Dann
Linux-Distribution diese Woche.
Geil.
Mit Backbox.
Backbox?
Backbox gibt es in Version 6.
Ah, das heißt nicht Blackbox, sondern das heißt Backbox.
Ja, Blackbox wäre ja diskriminierend.
Nee, Blackbox heißt doch der eine Display-Manager, oder?
Den benennen sie bestimmt auch noch um. Du sagst ja auch nicht mehr und so. Du sagst ja auch nicht mehr Client und Server.
Doch. Nee, sagst du es nicht mehr?
Du meinst Master und Slave.
Ja, Master und Slave. Oh, danke.
Klein und Server.
Klein und Server sagst du nicht mehr, du sagst jetzt Gleichberechtigung.
Es gibt nur noch Peer-to-Peer.
Das sind beides Clients. Clients und Reverse-Client.
Ja, das ist ja in dem Multi-Microservice-Kontext sowieso so. Wir sind alle Server und alle Clients.
Mhm. Kann man die auch gleichberechtigte Teilnehmer eines verteilten Netzwerks nennen?
Peer-to-Peer. Hm? Mhm.
Das ist ein Peer und das andere ist ein Peer und dann machen die Peering.
Ja, aber wovon ich sprach, war eigentlich Backbox Linux und nicht Blackbox Linux. Und Backbox Linux ist eine Distribution, die es darauf angelegt hat, Security-Experten zu begeistern. Ähnlich wie das von Felix in der Pre-Show zu Recht genannte Kali-Linux. Und Felix, du hast auch in Erfahrung gebracht, was der Unterschied zwischen Backbox und Kali ist.
Also es gibt riesige, riesige Unterschiede zwischen den zwei Sachen. Nämlich das eine, das basiert auf Debian, nämlich Kali-Linux. Und das andere, das basiert auf Ubuntu, also Debian.
Also, krass.
Eigentlich war das Gleiche. Eigentlich war genau das Gleiche. Und das eine, also es gibt, ich verstehe es nicht, ja. Also ich verstehe auch nicht, warum man überhaupt so eine Distribution braucht, wo Hacking-Tools installiert sind, weil meistens ist es doch so, du hast irgendwie ein Problem und dann googelst du und dann installierst du dir das Zeug, was du dafür brauchst. Und nicht so, okay, ich habe jetzt 250 installierte Software-Tools, die ich alle nicht benutzen kann.
Weil die in der Regel halt auch nicht selbsterklärend sind und total intuitiv, ja.
Schon richtig. Natürlich, genau. Und dann Dash the Shape sagt er ja, gibt's nicht, bitte minus H eingeben oder so.
Genau. Oder geh nach YouTube und guck dir das Erklärvideo an.
Genau, guck dir leider das Erklärvideo an, was jetzt runtergenommen wurde. Was du dir jetzt nicht mal angucken kannst.
Nichtsdestotrotz, ja, also es gibt von dieser schönen Distribution eine neue Version, wo sie alles aktualisiert haben und
alles wer, jetzt schneller und besser.
Wer so einen Hacking-Stick mit sich rumtragen möchte, Backbox ist eine Alternative zu Kali.
Ja, ist auf jeden Fall eine Alternative, wenn du meinst, dass du sowas brauchst. Also das ist ja immer die Frage dann an der Stelle.
Ja.
Oder ob du.
Aber manche Tutorials so, wir sind ja in Kaliningrad und nach 22 Uhr sind wir sowieso.
Auf jeden Fall.
Wenn man zum Beispiel so ein Tutorial über Wardriving anschaut, also ich habe sowas früher gelesen, aber heutzutage schaut man sowas ja an, dann fangen die ja manchmal an und sagen, installiere das hier, weil da sind alle Tools, die wir in den nächsten anderthalb Stunden besprechen, schon alle dabei. Und da kann ich das schon verstehen, dass es so eine Distribution war.
Ja, also was halt natürlich dann auch, also früher war das ein Problem mit diesen ganzen komischen WLAN-Treibern und dann gingen manche nicht im Monitor-Mode und dann brauchst du aber hier super Spezialdinge und einen gepatchten Kernel und sowas. Da habe ich das verstanden, dass man sowas macht, aber wenn du da einfach nur Software installiert hast, ist es einfach kein Use Case für eine Distro.
Ja, es ist halt. Software kann das sich halt echt auch einfach. Ja, wenn du Tools brauchst, kannst du dir halt irgendwie die Tools installieren, die du gerade brauchst.
Ja, gut. Und ich denke auch so ist es ein besserer Weg, irgendwie in dieses ganze Hacking-Zeug reinzukommen, wenn du dann wirklich mal quasi deine Tools von Hand gebaut hast, dann ist es ja quasi auch schon ein Schritt, der sehr wichtig ist, nämlich irgendwie zu verstehen, wie Dinge zusammengehören und was man irgendwie braucht, um Zeug zum Laufen zu bringen, anstatt einfach nur irgendwie hier Software dabei zu klicken.
Gut, ich meine, wenn es bequemer ist, warum nicht?
Ja,
wenn
aber
du einfach Software doppelklicken kannst, anstelle sie irgendwie kompliziert selber zu bauen.
Ja, das kann also ich schon nachvollziehen. Ich meine quasi den kompletten Weg zu verstehen, wie Software überhaupt zusammengehört und warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, ist ja schon auch ein wichtiger Weg zu diesem ganzen Hacking. Hacking ist halt nicht nur irgendwie Computer kaputt machen, sondern halt viel auch Skripten und automatisieren und verstehen, wie Software zusammenarbeitet und funktioniert, um dann entsprechend die Schwachstellen zu nutzen, die sich da durch dieses Zusammenspiel auftun. Deswegen halte ich das immer, diese Hacking-Distribution, immer für ein bisschen problematisch.
Jo.
Aber ja, gibt's ja auf jeden Fall. Readiness-Test.
Cool. Gut, das war nicht die einzige Linux-Distribution, von der wir was zu erzählen haben, sondern für alle KDE-Lovers gibt es gute Neuigkeiten. Und zwar gibt es eine neue Chaos-Version. Chaos ist eine Distribution, die sich darauf spezialisiert hat, eine leichtgewichtige KDE-Umgebung zu liefern.
War gut, und aber da würde ich jetzt sagen, das ist schon jetzt was Besonderes, ja. Vorher haben wir immer gesagt, so, ja, die anderen sind nicht so leicht wichtig, aber das wäre dann wirklich so. leichtgewichtig in einem Satz zu sagen, ist schon echt
eine schlanke KDE-Distribution. Ja, und
das ist krass, ja.
Denen ist halt wichtig, dass sie von Grund auf neu gebaut sind, um sich auf Qt und KDE und damit Plasma fokussieren zu können und nicht so viel anderen Ballast mit sich rumschleppen.
Ja, das ist fair.
Und eben die Neuigkeit der neuen Version ist jetzt, dass sie die neueste Plasma-Version unterstützen, die ihrerseits sich in der neuen Version mit Benachrichtigungen und Optik beschäftigt hat. Ja, genau. Und Chaos liefert außerdem einen überholten Installer, der es NVIDIA-Nutzern vereinfacht. Also mal wieder was zum Rumspielen, wenn man ein bisschen Zeit hat, Distributionen auszuprobieren.
Ja, wir haben ja zum Glück genug Zeit. Gleich nachdem du das eine Ding gebaut hast, was wir wollten.
Ach, echt? Bam. Echt? Warte, Moment, Chaos ausprobieren ist wirklich dahinter in der Prioritätenliste?
Natürlich ist dahinter. Da. Erstmal Farben für was auch immer du bauen wolltest.
Da habt ihr, ich wollte ein Pad, also weil das mit den...
Ne, ja, genau, das wolltest du machen.
Ja, vor dem Kontext, wenn wir über KDE reden, ist es so, dass der KDE e.V. eine Großspende erhalten hat. Dü-dü-düm. Und
auch
zwar
für Farben
über,
in Pads oder wofür?
Ja, aber da, die News ist eigentlich schon ganz schön alt. Ich wollte sie nur nochmal bringen, weil im Zuge dessen, dass ich mir Chaos angeschaut habe, bin ich darüber gestolpert und habe mich so drüber gefreut, dass ich gedacht habe, wir müssen das nochmal thematisieren. Und zwar haben die $300.000 bekommen.
Von?
Von dem Handshake-Projekt. Und das Handshake-Projekt, ich fand es ein bisschen lustig, das Handshake-Projekt hat Sponsorengelder bekommen, über 10 Millionen US-Dollar und spendet jetzt seinerseits wieder Geld an Open-Source-Projekte, währenddem es selbst eigentlich dafür da ist, eine Distributed DNS Nicht-Blockchain zu bauen. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist ein Decentralized Certificate Authority and Naming. Und es geht ihnen darum.
Wo ist Blockchain da in dem Namen?
Naja, es, also eigentlich, das muss einfach zu alt sein. Da, heutzutage wird da doch Blockchain nehmen, stehen. Ja, weil dabei Decentralized oder Peer-to-Peer irgendwas, das ist heutzutage immer Blockchain.
Ja. Yep. Peer-to-Peer ist gleich Blockchain eigentlich. Und AI am besten noch dazu, wenn du irgendwie ein If-Else drin hast irgendwo.
Genau, und sie versuchen mit Handshake ein DNS-System aufzubauen. Das klingt nach einem lustigen Experiment. Mich überrascht total, dass sie da 10 Millionen Dollar mit eingesammelt haben, ohne dass Blockchain im Namen steht.
Das stimmt, da haben sie irgendwie, die haben die krassen Connections wahrscheinlich.
Schon heftig, ja. Ja, auf jeden Fall haben die gesagt, KDE ist cool, den spenden wir was. Und das war aber schon im letzten Herbst, deswegen lass uns mal weitergehen. Das ist mehr meiner Nostalgie oder meiner Freude für KDE geschuldet, als dass es wirklich aktuell wäre.
Genau.
Nach den Diskussionen kommen die Programmiersprachen.
Genau, letzte News ist mir vorher noch eingefallen, dass ich das eigentlich noch reinnehmen wollte. Es gibt eine neue Version von Rust. Und zwar 1.36.0. Ich habe keine Ahnung, was neu ist. Ich habe all meine kleinen Projektchen, die ich in Rust angefangen habe, seit bestimmt 2 Monaten nicht mehr irgendwie weiter dran gebaut. Aber ich dachte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da vielleicht wieder mal was rumzuspielen.
Mhm. Also ich glaube, ich habe meinen Voice Actor gefunden. Mayuresh H. aus India. Seine Hourly Rate ist $3. Und er ist ein budding Voice Actor, very fluent in spoken and written English, Hindi and Marathi. Und ich meine, wenn das mal nichts ist, ey, der ist mein Typ.
Ja, warum nicht?
Ich probiere das aus.
Was genau willst du ihm vorlesen lassen?
Indie-Books. Sowas wie Alice im Wunderland oder so. Sowas.
Ja, irgend so ein Buch, was halt schon gemeinfrei
Public ist. Public Domain ist, genau. Ja. Das ist sehr wichtig, genau.
Ja.
Warum nicht? Im Wunderland gelesen.
Aber weißt du, all diese Energie, die du jetzt verschwendest, hier einen Voice Actor zu finden, eine Seite zu bauen, die
das ist keine,
heißt,
das ist
in der Zeit hättest du auch Farben in ein Pad bauen können.
Ich denke
das
auch.
Das stimmt, aber das habe ich jetzt schon geoutsourced an den Markus, der das ja schon ganz oben auf seiner Prioritätenliste hat. Sogar noch vor, was auch immer er ausprobieren wollte, Chaos ausprobieren, ist das.
Ja. Na schön.
Was jetzt hier mit Rust? Sorry, ich
war irgendwie woanders gerade.
Neue Version, sehr viel mehr kann ich da auch nicht dazu sagen.
Plus eins irgendwo.
Gibt es eigentlich was Neues von diesem Rust OS? Wie heißt das doch gleich?
Habe ich nicht weiterverfolgt, aber ich nehme schon an, dass sie da weiterbauen.
Redox hieß es. Mhm. Ja, aber ich weiß auch nicht.
Okay.
Auch nichts Neues. Verdammt, benutzt das denn etwa keiner von euch?
Ja.
Nein.
Ja, vielleicht. Ist die richtige Antwort gewesen.
Klares vielleicht.
Klares vielleicht. Mensch. Gut. Nachdem, oh mein Gott, jetzt kommen wir hier, jetzt geht's ans Eingemachte, Freunde. Das waren die News, kommen wir zu den Themen.
Haben wir Themen?
Ja, eins.
Okay, alles klar, nice, Glück gehabt.
Ja.
Es sind nicht so viele Themen.
Und zwar liefert ein Thema. Microsoft ein wunderbares Beispiel dafür, warum DRM eine schlechte Idee ist.
Eine Idee ist, die man haben kann und die man dann schnell wieder lassen sollte.
Ja, genau. Und zwar, was passiert? Microsoft hat sich dazu entschieden, dass sie keine E-Books mehr verkaufen wollen, weil vermutlich es nicht zu ihrem Kernbusiness gehört. Und infolgedessen haben sie ihre Plattform, die über diese E-Books verkauft haben, eingestellt. Und
wie hieß die nochmal?
Microsoft Books? Keine Ahnung.
Microsoft Books, Bookstore.
Books.microsoft.com?
Die Folge war auf jeden Fall, dass sich ab dem 1. Juli bei Microsoft gekaufte E-Books nicht mehr lesen ließen. Auch die kostenlosen Downloads nicht. Und alle vom User gemachten Kommentare und Markierungen waren unwiderruflich verloren. Das Problem war der Kopierschutz. Also dieses Digital Restrictions Management, Rights Management, Entschuldigung. Genau, und da Microsoft den DRM-Server, der sagt, bei dem, wenn du ein solches Buch geöffnet hast, deine Software fragen musste, darf dieser User dieses Buch lesen, musste der Server ja sagen, ansonsten darfst du das Buch nicht lesen. Microsoft hat den Server abgeschaltet, also kannst du dein Buch nicht mehr lesen.
Das ist schon krass.
Also was Leute, kauft kein
Bücher,
DRM.
Ja, Bücher hören auf zu funktionieren. Ja.
Das ist etwas, was ich
mal auf der Zunge zergehen lassen, echt.
Das verstehe ich nicht, wie Leute das für eine gute Idee halten können. Wenn man doch hingeht und so ein System designt und merkt, okay, ich habe hier eine Serverkomponente und dann ist doch der nächste Gedanke ist doch so, oh shit, wir müssen das für immer betreiben. Und dann kannst du dir überlegen, wollen wir das für immer betreiben? Und dann denkst du dir so, nee. Und dann mach denkst du dir halt sonst was anderes aus. Aber nee, die Leute denken immer so, ja, mir egal, ich baue das jetzt so.
Krass.
Ich meine,
ja, das Problem ist einfach, dass die Leute, die denken, oh shit, wir müssen das für immer betreiben, sind nicht die Leute, die die Entscheidung treffen, ob das so an den Markt geht oder nicht.
Das kann natürlich sein.
Wurden jetzt wenigstens schon verklagt wegen irgendeinem Shit oder so?
Das stand sicherlich in der Euler drin, dass
das okay ist,
genau.
Was ist mit unserem, keine Ahnung, Verbraucherschutz oder so? Die kann sich doch mal da bestimmt eine Runde aufregen oder so.
Ja, gut, die tun es nicht. Bestimmt. Ja, deswegen kauft lieber bei Leanpub, kauft woanders, kauft richtige Bücher.
Genau, und alles, was DRM hat, wenn es quasi akquiriert, dann ist es nicht gekauft, sondern es ist nur gemietet.
Genau.
Und bis derjenige sagt, das war jetzt genug Miete, wir haben genug Kohle gemacht mit euch, jetzt könnt ihr euch verwatzen.
Kauft DRM freies Zeug.
Genau.
Ich meine, das Ganze muss man sich auch bewusst machen bei dem, wo man 10 bis 15 Euro jeden Monat zum Musik hören abdrückt. Ihr habt die Musik nicht. Und daneben, dass die schöne Profile über euer Musik hören aufsetzen können. Alles nicht gut. Aber schöne Bücher oder viele gute Bücher gibt es bei Leanpub. Leanpub. Ich mag Leanpub als Plattform.
Was ist ein Leanpub?
Leanpub ist eine Publishing-Plattform, über die Autoren ihre Bücher verkaufen können. Und es gibt da auch recht häufig so angefangene Bücher, so 60% fertig. Und kriegst du Updates.
Free-Dinger da.
Nee, ja, oder du schmeißt halt 5 Euro in den Hut und wenn genügend Leute das kaufen, dann wird es auch fertig geschrieben. Das ist alles okay.
Das ist wie dieses, wie heißt es bei Steam, Early Access?
Ja, genau.
Oder hast du da keinen Early Access auf das Buch? Oder wie
doch, das ist quasi das Early Access, weil das Buch ist ja noch nicht fertig. Genau. Und das Coole war, zu der Zeit, als mein Kindle noch funktionierte, du kannst dir die Bücher und auch die Updates direkt auf dem Kindle pushen lassen.
Ah, das ist nice.
Cool, ja. Dann klage ich jetzt auch noch.
Aber ist da auch überall DRM drauf, oder?
Nein, eben nicht. Das ist ja der Punkt.
Ah, nice. Das wollte ich jetzt nur noch mal quasi von dir gesagt bekommen.
Du kriegst alle Formate und alles in alle Freunde. Mhm.
Nice. Dann plug ich hier noch dieses No Starch, die ganz viele der BSD-Bücher gepublished haben und irgendwie auch wohl ganz ordentlich E-Books machen, so ohne DRM.
Und dann plug ich hier noch Library Genesis. Nee, warte. Nee, das müsst ihr selber googeln.
Schön.
Ups, nicht da reinmachen.
Oh shit, auf No Starch hätte ich nicht gehen dürfen. Oh Mann.
Jetzt hast du leider schon wieder was gekauft.
Ja, sie haben auch ganz viele andere tolle Bücher.
Use Coupon Code Preorder to get 30% off. 30%? Ja, Mensch, dann.
Tja. Ja, dann kannst du es dir gar nicht mehr leisten, es nicht zu kaufen.
Ah, was? Sorry, no E-Book available. Oh.
Verloren.
Echt schade. So, dann sind wir beim Mimimi der Woche.
Was, so schnell?
Ja.
Ja, oder? Aber das war unser Thema. Wollen wir da nicht länger drüber reden?
Nee. Ach so, ja, was?
Ja, DRM ist scheiße, was willst du groß darüber sagen?
Ich mein, haben wir noch irgendwas Positives für DRM?
Vielleicht. Hat nicht zufällig jemand Hacker-News gelesen und rausgefunden, dass es irgendwie den großartigen Free Your Microsoft Books Hack gibt oder sowas? Oder na, jemand hat den DRM-Server reverse-engineert und wir können jetzt, oder sowas.
Keine Ahnung, wir können ja mal auf hier Y Combinator gucken, ob da jemand was aufgeschrieben hat. Also natürlich, wenn ihr jetzt auch unglücklicherweise solche Bücher noch haben solltet, die hinter DRM verschlossen sind, dann könnt ihr schon mal für Calibre schauen. Da gibt es gute Plugins, die sie zum Beispiel von die eure Bücher von Adobe Rechtemanagement befreien.
Oh ja, Calibre ist eine großartige Software, das muss man sowieso immer wieder sagen. Ja,
es sieht auch ein bisschen aus wie von vor 10 Jahren, ist auch von vor 10 Jahren.
Es ist, genau, es ist legitim.
Aber es macht dieses eine Ding gut, nämlich dieses Rechte-Management oder Unrechte-Management da quasi wegzumachen. Gucken wir es jetzt hier, DRM, Digital, was? Nee, gibt's da jetzt noch irgendwas dazu? Warte mal, DRM, Amazon. Aber jetzt, wo ist denn dieser scheiß Artikel bei Genius, oder ist der verloren? Das gibt's hier noch nicht.
Ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Ich hatte ihn nicht über Hacker News gesehen.
Da kannst du jetzt noch reich werden. Jetzt kannst du noch Hacker News berühmt werden, wenn du es jetzt schnell postest. DRM Microsoft. Hier. Microsoft E-Book Apocalypse shows the dark side of DRM. Ah, vor 4 Tagen schon, das ist aber schon echt vor lange her.
A day of go, ago, Microsoft will stop
working. Ah, da war schon eine previous discussion von davor.
Ja, na, ich glaube, wir haben da nicht sehr viel mehr.
Wirklich
als
durch, jetzt, ne?
DRM ist halt doof. Versucht Dinge zu kaufen, die kein DRM haben.
Nee, kauft einfach nur die Sachen, genau. Okay. Hier war, ach so, da hat dann einer noch mehr Punkte, haben 2 Leute schon Punkte gesammelt. Das heißt, es ist schon super lange durch, das Thema. Aber es ist schon wieder so lange durch, dass man es nochmal posten kann.
Einfach wiederbringen, ja.
Okay. Na gut, haben wir da jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Jetzt vorbei.
Mhm. Okay.
Dann sind wir jetzt beim Mimimi der Woche.
Na gut, endlich.
Haha. Super Mario Strikers ist voll teuer.
Was? Alte Dinge sind teuer, wenn man die haben will? Was ist das?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist voll das gute GameCube-Spiel. Und es halt, ich habe irgendwie so auf so den gängigen Plattformen für gebrauchte Dinge so geschaut. Und das kostet halt irgendwie so um die 80, 90 Schweizer Franken. Und das ist halt echt.
Also ich habe jetzt bei mir mal geschafft, bei eBay oder so, kostet 20 Euro, aber das sind ja quasi 18, 19 Franken.
Ja, gut,
mit,
aber dann
mit
ist
der Schweiz-Tax.
Ja, mit Versand und Kram.
Schweiz-Aufschlag halt dazu, ja.
Echt traurig, finde ich nicht okay. Genau.
Das ist schon echt eine traurige Sache, aber eigentlich sollte das ja prinzipiell möglich sein, wenn ihr andere Plattformen habt, wie die Wii oder Wii U, die haben ja auch den GameCube-Chip noch drin. Und dort gibt es ja auf Einschlägen, gibt es bestimmt YouTube-Videos dazu, wie man dort
ja,
dann
jetzt
auch.
Jetzt nicht mehr.
Ah, jetzt nicht mehr. Na gut, dann könnt ihr es leider nicht mehr herausfinden, wie man vielleicht auch diese Strikers dann bekommt. Genau. Aber das, genau, da gab's ja genug Exploits in der letzten Zeit, die jetzt alle nicht mehr auf YouTube zu zeigen sind. Genau. Vielleicht gibt's ja noch alternative Möglichkeiten, dieses tolle Spiel zu spielen. Wenn du es wirklich nicht kaufen kannst mehr. Das ist ja immer so ein Thema. So, du kannst, wenn es die Sachen einfach nicht mehr gibt, dann ist es ja quasi legitim, das auch woanders zu finden, oder? Oder nicht?
Ich denke schon,
oder?
Ich fände halt auch irgendwie so, wenn sie es dir nicht mal mehr verkaufen wollen, dann, ja. Was, also, ich meine, ja, Du nimmst ihnen dann ja auch kein Business weg, weil sie wollen es dir ja nicht verkaufen.
Genau, und von Second-Hand-Handel haben die eh nichts.
Ja. Genau, ist halt.
Aber ist halt, das sieht Nintendo natürlich komplett anders. Die würden jeden einzelnen Piraten persönlich schlachten.
Ja,
wenn sie es könnten und dürften.
Ja.
Ja, wir können sie es nicht und dürfen es nicht. Das sind beide zwei sehr gute Sachen in dem Punkt da.
Glück gehabt.
Ja, ich hatte ja meine Mimi-Sachen schon mal angesagt da an der Stelle.
Genau. Dann Lesefu.
Lesefu, was haben wir denn?
Ah, the cost of an open source contribution.
Und wie teuer ist sowas? Wie teuer ist eine open source contribution? Wie teuer wären jetzt zum Beispiel, wenn wir Farben fürs Computer haben wollen. Wie teuer wäre das?
Haben sie doch gesagt, 40.000 oder so.
40.000? Mein Arsch, ey.
Und dann haben sie es bekommen, dann haben sie gesagt,
zu teuer, zu kompliziert. Nee, wir machen lieber irgendwas anderes, was keiner haben will. Export nach Google Drive oder so. Das ist irgendwas Mülliges, ja.
Tja. Da geht es eher darum, dass es halt Aufwand ist für die Maintainer, die meistens halt irgendwie auch diese Zeit gar nicht mehr haben oder nicht investieren wollen und jeder Pull-Request, den du halt stellst, muss halt irgendwie jemand anschauen und sich überlegen, macht das Sinn, das vielleicht ausprobieren und das, ja. Das braucht halt Zeit.
Und das bedeutet? Solltest du denen direkt Geld in den Hut werfen oder was ist jetzt der Plan?
Das hilft sicher, ja, wenn du den Leuten Geld in den Hut wirfst. Weil dann müssen sie vielleicht weniger von dem machen, was sie machen, um Geld zu verdienen und haben halt mehr Zeit, sich darum zu kümmern. Ja. Das bedeutet ja. Das.
Aber es ist schon krass, wie viel mittlerweile die Firmen sich darauf verlassen, dass die Open-Source-Software da ist und dann, wenn es Projekte gibt, die auch als Open-Source was implementieren wollen und selbst wenn du richtig schmerzhafte Punkte lösen willst mit einem Open-Source-Projekt, ist es sehr, sehr schwierig, Funding dafür zu bekommen.
Mhm.
Obwohl du einen konkreten Punkt löst, es ist einfach nicht nachvollziehbar, wie da so die Beurteilungen manchmal laufen. Und das ist tatsächlich so, da ist eine ganze Menge Verständnis dafür, dass Software Geld kostet, verloren gegangen.
Das stimmt, aber dabei müssten die Firmen ja eigentlich wissen, wie viel Geld Softwareentwicklung kostet. Weil die Entwickler angestellt haben und so und die sehen ja quasi den Paycheck jeden Monat, den sie da zahlen müssen. Und da müsste man ja verstehen, so, oh ja, okay, diese Software, dass wir da irgendwie einen Bugfix haben, hat jetzt gerade 20.000 Euro gekostet oder okay.
Diese Rechnung machen sie interessanterweise intern selten wirklich ehrlich, weil das sind ja eh da Kosten. Die Leute sind angestellt und die sind halt da.
Kann man nichts mehr gegen machen, meinst du?
Sozusagen. Und wenn man feststellt, man kriegt seine Software nicht gewartet, dann schreibt man halt beim Management, dass man mehr Leute braucht. Und wenn man Glück hat, bekommt man die, wenn es der Firma gut genug geht. Und danach fährt man aber wieder sein Projekt ganz normal weiter, weil man hat ja die Leute jetzt, die arbeiten können. Das ist natürlich böse überspitzt gesagt, aber bisweilen hat man schon den Eindruck, dass es so läuft. Und eben auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung, nee, da steht Open Source dran, das muss ja kostenlos sein. Und
Open Source ist gleich 0 Euro.
Ja, genau. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wir helfen euch hier, das Projekt, was nicht mehr gemaintained wird, weiter zu pflegen und bieten euch an, dass ihr, und dann geht es meistens auch tatsächlich nicht darum, so eine komplette Auftragsentwicklung daraus zu machen, sondern darum, Sponsoring zu bekommen und eben kleinere fünfstellige Beträge von einer Handvoll Firmen einzusammeln, damit du ausreichend Geld bekommst, um 1 bis 2 Entwickler da dran zu setzen. Und das ist erstaunlich aufwendig, da erfolgreich drin zu sein.
Ja.
Ja, und deswegen so Artikel wie dieser hier sind extrem wichtig, um das Schwierige ist halt, die da hinzubringen, dass sie von den Leuten gelesen wird, die Entscheidungen treffen, gelesen werden.
Und wie macht man es? So Brieftauben hängen und die dann in die Richtung schicken, wie per Rohrpost. Spam-Mails oder wie kriegt man die Leute zu den, also dazu, das zu lesen?
Nein, nee, ich glaube letztendlich dann doch nicht das Lesen. Ich glaube, es ist tatsächlich Überzeugungsarbeit notwendig.
Wir brauchen YouTube-Videos.
Ja, YouTube-Videos, das ist richtig.
Die Manager gucken nur noch YouTube-Videos.
Nee, das sind die Manager von übermorgen, die heute YouTube-Videos gucken. Das
heißt, wir machen das auch direkt mit indischen Akzent, dann passt es nämlich zu den Managern von übermorgen.
Korrekt.
Nice. Läuft. Okay, jetzt gucke ich mal nach, wie teuer der war. Okay. Ja, das, okay, das heißt, wir haben den Artikel, jetzt haben wir noch fertige.
Hacking.
Ich habe noch irgendwann, ah, genau. Ein Artikel, relativ frisch, glaube ich, von heute. Hacking Digital Calipers oder Calip, wie heißt das auf Englisch? Das richtige ausgesprochene. Wie heißt es? Digitale Messschieber auf Deutsch. Und das ist ein Artikel darüber, über diese billigen digitalen Messschieber, die man bei AliExpress oder so kaufen kann. Und das Lustige ist, diese Messschieber, die haben alle einen Bonus-Feature, was aber nicht so ohne weiteres immer verwendet wird. Und zwar haben die haben drei rausgeführte, beziehungsweise vier rausgeführte Pins, über die man die aktuellen Daten, die dort quasi aus diesem Messschieber, von diesem digitalen Messschieber ausgelesen werden, wo die rausfallen. Weil die werden ja auch angezeigt auf dem Display. Und zusätzlich werden die halt noch über diesen extra Output angezeigt.
Und rausgeschrieben.
Genau, rausgeschrieben, die ganze Zeit quasi. Und das Lustige ist, quasi, dass man natürlich diese Daten dann auch lesen kann. Es gibt solche super teuren USB-Kabelteile, die man da direkt ranstecken kann, aber die kosten halt irgendwie $150.
Und du hängst hinterher am Kabel.
Ja, und du hängst dann hinterher am Kabel. Und was der Autor von diesem Artikel gemacht hat, ist, er hat quasi das Protokoll reverse-engineert und danach hat er dann so ein ESP drauf gemacht und dann hat er quasi über WLAN die Daten, kann quasi über WLAN diese Daten auslesen und dann auf seinem Spreadsheet oder sowas abspeichern. Und das finde ich schon eine coole Sache. Hat quasi der Artikel geht quasi um diese ganzen Sachen, worauf man alles achten muss. Genau, so ein bisschen Hardware, dass man da aufpassen muss, weil da irgendwie nur 1,5 Volt rauskommen, weil das ja so eine Coin-Cell nur ist und nicht irgendwie mehr Batteriegerät und so. Und am Ende sieht es schon ganz witzig aus. Es hat dann quasi einen Knopf, mit dem man sagen kann, jetzt bitte abspeichern. Und es ist schon ganz witzig gemacht, auf jeden Fall. Fand ich gut.
Das ist sicher ein cooles Bastelprojekt, wenn man.
Ja. Und das sah bei ihm sogar relativ cool aus am Ende. So. Oh. Und mein nächstes ist ein echter Lesefu an der Stelle, und zwar Pancake Making and Surface Coating. Optimal Control of a Gravity-Driven Liquid Film. Das ist ein technisches Paper, was sich zur Aufgabe gemacht hat, beziehungsweise die Wissenschaftler haben sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie man den optimalen Pancake in der Pfanne herstellen kann.
Ja. Und, das ist, wie macht man das?
Warte, es gab hier eine Zusammenfassung. Die Grundidee ist es quasi, du machst den, also so wie man sich eigentlich auch vorstellen würde, du machst quasi den Teig in die Pfanne, den flüssigen Teig, und machst dann die Pfanne so zur Seite, dass diese Flüssigkeit zur Seite schwimmt und dann einmal so eine Kreisbewegung, dass der komplette Bereich sich ausgefüllt hat. Also nicht so viel Magic dabei, aber jetzt Wissenschaft und Science, und die haben voll viele Paper und alles möglich, voll viele Grafiken und Graphen und total gefährlich gemacht. Deswegen, am Ende ist so, wie man es sich auch irgendwie vorstellen würde, macht man
so, wie man es halt. Ist
quasi optimal da an der Stelle.
Ja, sie haben es einfach bewiesen, dass es tatsächlich so ist.
Hier, optimal parameters are inferred using the Monte Carlo method. Okay. Ja. Ganz klar, Brute Force eigentlich. Also sie haben es ausprobiert und das war das Beste, was funktioniert hat.
Ja. Kann man das lesen?
Klar, oder? Warte, irgendwo muss man da drauf drücken können. Da, PDF, glaube ich.
PDF? Aber da kommt dann irgendwie
Login. Nein, du musst dich hier anmelden. Na gut, dann musst du wahrscheinlich auf dieses Library Genesis gucken mal.
Bla.
Nee, ich glaube, das kannst du jetzt nicht direkt lesen. Aber du kannst dir die Graphen anschauen.
Ja, immerhin.
Das und reicht das dir wohl auch.
Das Abstract, gut, mehr liest man normalerweise eh nicht.
Ja, und dann gucken wir auf YouTube, ob mittlerweile jemand ein Anleitungsvideo dafür gemacht hat.
Genau, how to make pancakes auf jeden Fall. Mindestens eine Million fucking Videos sind da. Ist eh. Ja. Und dann 10 Minuten erklärt er erstmal, wie Pfannen funktionieren. Und das ist eine Pfanne, wenn man die draufstellt, wird warm.
Voll und praktisch. Welche Pfanne man über seinen Amazon-Link denn bitte kaufen soll.
Genau. Und übrigens, like und subscribe für mehr Pfannen-Videos. Ja, schön.
Pancakes.
Genau, das war mein zweiter Lesefund an der Stelle.
Hier, gleich mal mein Lieblings-YouTube-Pancake-Video verlinken. Kleiner Moment. Hier. Gut.
8. Ah, da.
Genau. Dann Picks.
Picks.
Also, wie man das Pancake-Video ist, könnte man eigentlich auch schon als Pick zählen. Naja. Dann habe ich mehr YouTube geschaut. Vielleicht sollte ich mal was machen in meinem Leben und nicht nur immer irgendwie YouTube-Videos schauen.
Mhm. Guter Plan.
Aber.
Erzähl mir mehr.
Wir hatten, glaube ich, auch schon über sie gesprochen, die Simone Giertz, vermutlich.
Mhm.
So Makerin und sie hat so einen YouTube-Channel und zeigt dann halt immer, was sie wieder Cooles gebastelt hat. Und mit gebastelt meine ich schon so, ja, schon so ein bisschen mehr, als was man sich so unter Basteln vorstellt. Und ihr neuestes Projekt war, sie hat sich einen Tesla gekauft, und wollte halt aber eigentlich einen Pickup-Truck. Und dann hat sie sich halt aus dem Tesla einfach einen Pickup-Truck gebaut.
Okay.
Ziemlich gut. Und es gibt, sie haben dann auch so einen kleinen irgendwie, also das Video selber ist irgendwie halt so 30 Minuten oder so, so mit behind the scenes, wie sie das gemacht haben und wie sie das Dach abgeflext haben und sowieso und überhaupt, was sie sich dabei überlegt haben. Wem das zu lang ist, es gibt auch das Promo-Video vom...
Ah, das ist besser. Gibt's auch ein Abstract dann?
Nee, das ist halt einfach, sie haben so ein Werbevideo gedreht, wie man halt irgendwie für so einen Ford-Truck oder so sehen könnte im Fernsehen, wenn man das kaufen würde. Und sie haben das Auto dann passend Truckler genannt. Das ist halt ein Tesla, der ein Truck ist.
It's a Tesla and it's a truck.
Nice. And a truck. Genau, das ist halt...
The worst of two worlds, Ben.
Genau, also... Ist ganz gut.
Okay, cool. Ich gucke hier gerade diesen How to make fluffiest pancakes von dem Typen, aber ich kann leider keinen Video, keinen Ton anmachen.
Ja, du musst das schon mit Ton machen, das ist halt,
schade.
Das ist halt einfach guter Typ.
Okay, alles klar, nice. So.
Dann, was haben wir denn sonst noch für
Picks? Hat hier noch irgendwas?
Ach so.
Create and share beautiful images of your source code?
Genau, carbon.now.sh. Ich weiß gar nicht, ob ich das, vielleicht habe ich es auch schon mal gepickt, aber auf jeden Fall ist das halt so ein, du pastest, ist im Prinzip eine Textbox, du pastest da deinen Code rein, dann hast du ungefähr 1 Million Möglichkeiten irgendwie Syntax und wie es aussehen soll auszuwählen. Dann kannst du das gleich als PNG oder ich glaube sogar als SVG runterladen.
But why?
Weil man häufiger ja irgendwie so ein kleines Code-Snippet irgendwie jemandem zeigen will oder irgendwie in der Dokumentation zeigen will oder haben will.
Ja, was spricht gegen Copy und Paste?
In der Dokumentation willst du nicht erst hingehen, dein Snippet in ein Tool pasten und dann Bild draus machen. Das muss im Bild der Dokumentation automatisiert sein. Gibt es dieses Carbon as a Service? Also das könnte man ja wenigstens noch über einen REST-Call machen. Aber
ich glaube, du kannst das über die URL, kannst du scripten und dann kannst du es runterladen. Das ist nicht so Rocket Science.
Ja. Aber letztendlich will man ja auch keine Code-Snippets, die isoliert von Code sind, haben, weil du willst ja getesteten Code in deiner Dokumentation haben. Also die News Case, den kann ich, da muss ich, Entschuldigung, gegen argumentieren. Aber was durchaus ein Use Case ist, den ich sehe, ist Snippets in Präsentationen zeigen.
Ja, also das ist auch das, was ich meistens mache.
Kannst du hier einfach einen Screenshot von deinem Editor machen oder so?
Das ist nicht so schön.
Kannst du, aber dein Editor ist halt irgendwie nicht drauf optimiert, dass er irgendwie, also zumindest bei mir ist er nicht drauf optimiert, dass er toll aussieht, der muss halt irgendwie für mich funktionieren.
Was da ganz cool ist, für einfach nur kurz was zeigen, ein Cut-Replacement namens Butt. Und das habe ich durch jemand anders, beziehungsweise das habe ich auch nur gefunden, weil jetzt jemand in Nix-Packages paketiert hat. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und dann quasi machst du ein Alias von Cut zu Butt. Und dann sieht auf einmal alles immer gut aus und ist paginated und Syntax-Highlighting automatisch und kann irgendwelche anderen Sachen anzeigen und so. Nicht, dass es irgendwie gepasst hat jetzt, aber es
ist auf jeden Fall nice. Wonach suche ich? Wenn ich nach CatBut suche.
DAT und dann Cut Replacement, glaube ich.
Replacement cool, ist sicherlich das Wort, was ich benutzen muss. Aha. Cat.
Oder Alternative oder so. Und genau, dann der macht dann quasi Syntax-Highlighting für deine Sachen oder und er macht vorne gleich so Zahlen ran, also quasi die Lines und so und das sieht gut aus dann. Und das funktioniert trotzdem noch in Pipes und das ist ja schon relativ wichtig.
Und es ist in Rust geschrieben, muss also gut sein.
Muss gut sein und ist dann quasi nur. Ja, genau. Also ich finde es aber immer ganz witzig. Ja,
bekommt das offizielle tolles Tool-Siegel oder so.
Ja, offizielle Pick.
Offiziell gepickt.
Warte, mach ich das mal hier. Und das finde ich fast sogar ein bisschen besser noch als dein Carbon-Ding, weil das ist lokal und wird nicht irgendwelche Internet-Quatsch-Seiten benutzt.
Genau.
But. Okay.
Dann, wenn man OpenBSD einsetzt, aber trotzdem irgendwie Systemd haben möchte, gibt es jetzt Systemd OpenBSD.
Okay.
Die haben da halt irgendwie so eine Feature-Liste. Zum Beispiel randomly removes or add PF rule, randomly replay network packages, randomly drop network packages, connect to random IPv4, IPv6 Adressen with TCP, UDP, SCP, randomly panic, und ein Großteil von diesen Features ist schon implementiert. Nice. Was noch fehlt, ist beispielsweise randomly delete files, randomly delete directories, randomly kill processes, das muss noch implementiert werden. Genau. Auf jeden Fall, wenn man die Systemd-Experience auf OpenBSD haben will, kann man sich das installieren.
Wunderbar. Das ist quasi ein Inside-Joke-Game von dem einen Typen.
Genau. Das hat er irgendwie so ein Event, hat er sich gedacht, haha, ich hack das jetzt mal. Genau, das ist wie dein Indie-Books. Der hat auch besser mal Farben in Pad gebaut.
Nice.
Anstelle so ein Blödsinn zu bauen.
Ja, das stimmt. Hätte mal lieber Farben gebaut.
Ja.
Tut was Sinnvolles, Leute.
Aber das,
tut
da,
was
das hatte der Markus groß vor uns vor. Das ist ja schon nice. Ja,
zum Glück.
Dann kann man ja nicht umsteigen von diesem scheiß Cryptpad, was nichts kann.
Ja, außer ich muss nur noch die Zeit finden, Farben, mal wieder einen ordentlichen Showcase zu bauen. Da könnte man so viel drin zeigen in diesem Use Case.
Das sehe ich auch
schon
so.
Schön. Genau.
Macht es einfach.
Ja, Zeit finden.
Ist ja bald wieder Wochenende.
Ach so. Ja,
Also, wir machen jetzt hier kurz Sendung fertig und dann hast du ja noch ein paar Stunden Zeit, bis du morgen wieder arbeiten gehen musst.
Bis zum nächsten Tag locker noch ein paar Stunden Zeit.
Ja, das Gute ist ja, wenn man die Nacht durcharbeitet, muss man sich morgens nicht aus dem Bett quälen.
Mhm. Das stimmt. Und du hast nicht das Problem mit den Kindern. Du sagst, du wirst nicht von den Kindern geweckt, nee, weil du eh wach bist.
Genau. Du kannst die Kinder wecken.
Und wenn man vor Übermüdung irgendwann anfängt zu fluchen, dann weckt man die Kinder, dann rächt man sich endlich mal. Ja.
Ich weiß nicht, ob es Rache ist.
Also ich weiß nicht, ob es Rache ist. Ja. Nee, die denken sich, wenn sie aufwachen, oh cool, Papa ist schon wach, lass spielen.
Nice, Papa, was machst du da? Hast du Farbenbindung im Bett rein? Was ist das? Nice. Ja, du könntest natürlich auch das in das Skriptpen reinbauen, das ist auch kein Problem.
Doch, also das schreiben sie ja selbst. Das war ja in dieser,
ich
wollte es gerade Pressemitteilung nennen, in ihrem Statement da, war das ja eine Aussage, it's not so easy, da bin ich abgeschreckt von, sorry, das geht nicht.
Ach so, ja stimmt, dann muss man lieber alles komplett wegwerfen, neu bauen.
Ja, das ist doch bewährtes Konzept, oder?
Ja, so, ja, eigentlich schon. Wenn jemand mal gesagt hat, dass irgendwas nicht ganz einfach ist in dem Ding, was er schon hat, ist die einzige Möglichkeit nur noch alles wegwerfen, neu bauen. Aber dann quasi direkt color-focused, ja? Die anderen sind privacy-focused und wir sind color-focused.
Color-focused?
Das Color-Pad.
Das Color-Pad, genau.
Wir
das
sind color-focused.
Das hat ein Feature, nämlich, dass du quasi Farben hast von den verschiedenen Leuten, die dabei sind. Und dieses, dass da keiner zugreifen kann, das ist alles scheißegal, ja? Das ist einfach nur ein Link und den gibst du uns dann und dann schreiben wir da rein. Und jeder hat seine eigene Farbe.
Everything is shit egal. Ja, okay. Läuft, ich habe also die Feature-Liste notiert.
Mhm. Perfekt. Okay, color-focused, jetzt. Go.
Wir müssen erstmal die Sendung fertig machen.
Okay, sonst. Hier,
genau.
Reaction-GIFs.
Also, schnell hier. Windows hat ja dieses Terminal geopen-sourced und anscheinend kann man da GIFs im Terminal-Hintergrund laufen lassen.
Du meinst GIFs, oder?
Ich möchte mich hier jetzt nicht auf eine Diskussion einlassen, ob ich GIFs oder GIFs sage. Ich sage einfach beides.
Mhm. GIFs,
das
GIFs. Wie
Tabs oder Spaces oder einfach beides.
Tabs, Spaces, genau.
Tabs
einfach
Spaces.
Eine Mischung aus beiden und dann hast nicht beide Leute genau gleich viel. Nee, ich mische mal Tabs und Spaces. Je nachdem.
Genau, auf jeden Fall kann man das machen.
Okay, find geil. Ist das da jetzt reingepatcht oder ist es jetzt schon immer dabei?
Mir
jemand hat es reingepatcht, oder? Das sieht
gar nicht so klar, aber
ich glaub, da hat jemand gesagt, ja. Ich habe es gemacht.
Ich glaube, du brauchst irgendwie so ein PowerShell-Modul und irgendwie.
Scott Hanselmann hat es gebaut.
Ach, keine Ahnung, ich werde es auch nicht ausprobieren, weil muss ich wieder Windows starten und so. Das,
ja.
Muss nicht sein, aber es ist eine gute Idee.
Aber gibt es nicht jetzt schon das Windows-Subsystem für Linux oder so?
Ich glaube nicht.
Andersrum, oder? Subsystem.
Ja, andersrum, ja. So
Linux
rum.
WSL heißt das, Windows Subsystem. Aber heißt das nicht, dass du das Windows Subsystem für Linux dann hast? Aber die lügen dich dann ja an, wenn die sowas sagen.
Ja. Vermutlich schon, ja.
Scheiße.
Naja, anyhow.
Es ist wahrscheinlich einfach so verquer, wie es klingt.
Ja. Genau. Wenn ihr auf Windows seid, könntet ihr euch das ja vielleicht mal anschauen und ausprobieren, um wenigstens etwas Spaßiges im Leben zu haben.
Fair, ja.
Das schon. Bin ich schon ein bisschen neidisch, das hätte ich auch gerne unter Linux.
Fast.
Vielleicht geht das auch.
Reaction-GIFs im Hintergrund,
ja,
von deinem
direkt
Terminal, ja, auf jeden Fall.
Terminal.
Nice.
Das ist schon ein bisschen lustig, so kannst du irgendwie so anstelle von den Status-Code, wenn halt etwas schiefgegangen ist, kannst du auch irgend so ein GIF
anzeigen. Reaction-GIF dafür haben, ja.
Ja, ist voll gut.
Das, ich finde es auch nice, ja.
Ja.
Man weiß nie genau, was jetzt passiert ist, aber es ist witzig.
Genau.
Okay, schön. So, habe ich auch noch irgendwas? Ich habe auch noch irgendwas.
Ja,
User in your face.
Ja. User in your face.
User in your face. Ah, das kam, das ist auch relativ frisch.
Das kam heute, oder?
Heute oder gestern kam es rum. Und zwar geht es darum, ein Webseitenspiel-Challenge. Ich weiß nicht genau, wie man
es. Showcase. Es ist ein Showcase.
Ein Showcase, genau.
Es ist Werbung.
Ein Showcase, wie maximal schlechtes User Interface aussehen kann und die ganzen Anti-Design-Anti-Pattern werden da implementiert. Alle zusammen. Also alle Anti-Pattern, die man sich vorstellen kann, werden dort quasi als Showcase mal zusammengestellt. Und ist auf jeden Fall ganz witzig. Die Aufgabe ist es quasi, das Spiel zu gewinnen, indem man es schafft, einen Account zu erzeugen, glaube ich. Genau, so 4 Seiten. Ist schon ganz lustig auf jeden Fall.
Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Ja, kann man jetzt auf jeden Fall alle mal ausprobieren.
Ich habe es heute Nachmittag schon mal durchgespielt. Ich versuche es gerade ein zweites Mal, aber ach, hä?
So anstrengend.
Da hing ich heute Nachmittag schon. Ach so, ha.
So, dann haben wir noch das digitale Comic-Museum und Comicbook Plus.
Genau, das ist ganz witzig. Da bin ich heute drauf gekommen, beziehungsweise gestoßen, beziehungsweise in der Woche irgendwo. Und zwar gibt es, wenn man jetzt nicht die allerneuesten Comicbücher irgendwo quasi sich anschauen möchte, sondern mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen möchte, dann findet man relativ schnell, dass ganz viele Comicbooks aus der Golden Age, also quasi aus den Golden Ages der Comics, also vor, weiß nicht, 1940 bis 1950, dass diese ganzen Comics jetzt alle Public Domain sind. Und das heißt, man kann die jetzt sich einfach, man kann die einfach, wenn man die findet, kann man die, ohne dass man da Angst haben muss, kann man die alle lesen. Und es gibt dafür 2 Webseiten, die ich da jetzt beide verlinkt habe, nämlich Comic Book Plus, heißt glaube ich anders, und das andere Digital Comic Museum. Und dort kann man genau diese Comics nachlesen, wenn man die verpasst haben sollte, zum Beispiel die ersten Superman-Comics oder so. Ich glaube, das passt ungefähr in die Zeit. Und das ist auf jeden Fall ganz witzig. Wollte ich jetzt hier einmal verlinken. Oder Daredevil Comic, das erste 001. Daredevil Battles Hitler. Ja, ist auf jeden cool. Fall schon cool, weil das Zeug ist jetzt schon wieder so alt geworden, diese Vergangenheit, dass sie gemeinfrei geworden ist. Also Public Domain. Und das ist doch ganz witzig.
Ja, das Free Comics sind immer gut.
Free Comics.
Kriegt man auch Free Time, um sie zu lesen?
Auch noch, ja. Zum immer Glück sind Comics so wenig Texte, man braucht man nicht, kann man schnell drüber gucken.
Ja, immer diese cool. Ansprüche.
Pavlapap.
Jo, gut, dann sind wir auch schon fast durch. Wir haben noch Events. Ich werde auf der Europython sein. Die ist nächste Woche.
Aha.
8. bis 14. in Basel. Wenn da jemand ist und so, könnt ihr mich antweeten oder so. Es gibt, glaube ich, immer noch Tickets. Ja, mal schauen.
Ist da irgendjemand Wichtiges? Ist da der Guido oder gibt es ihn nicht mehr? Wie ist es?
Ich weiß nicht, er hat seine Dictatorship hat er abgegeben.
Ja. Sad.
Ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt, was so die der Schedule ist und
der,
so.
Der neue Python-Hitler ist.
Ja.
Ja, gut, aber das ist auch schön. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust?
Wie gesagt, ich habe mir noch gar nicht angeschaut.
Du bist einfach nur dort.
Ja, genau, ich werde auf jeden Fall dort sein. Ich habe mir ein Ticket geholt.
Könntest du nicht so als ein Pad bauen?
Als Student und so. Ja, Samstag, Sonntag ist irgendwie so ein, ist glaube ich die Idee, dass man da dann so Dinge hacken kann. Da könnte man natürlich ein Pad bauen, aber jetzt, wo das Markus schon macht, will ich ja nicht, will ich nicht irgendwie Markus To-Do-Liste durcheinander bringen.
Hineingrätschen, na klar.
Genau.
Naja, du könntest das anfangen und wir machen es am nächsten Hackergarten, der übrigens dann auch bald ist.
Beide Powers combined, können beide fertig. Rust programmieren oder was auch genau. Immer das aktuelle ist.
Auch in Basel werde ich, wenn nichts dazwischen kommt, vermutlich auch sein.
Aha.
Genau, also wenn ihr irgendwie näher Basel seid.
Ja.
Das ist 18. Juli.
Ja, genau, das ist dann donnerstagsabends im neuen Karakun Office. Also wenn ihr das neue Office sehen wollt, kommt zum Hackergarten.
Genau, und nicht mehr so weit vom Bahnhof laufen, habe ich gesehen. Dass,
ja, genau, ist quasi direkt nebendran.
Weiß ich sehr zu schätzen, weil letzter Zug und so, damit ich wieder irgendwie nach Hause komme. Ist schon praktisch. Genau. Oh. Dann sind wir durch.
Juhu. Schon. Warte, können wir das überhaupt schon?
Hat so noch früh? Jemand wichtige Dinge?
Wir sind nur 2 Stunden. Haben wir nicht vorhin gesprochen? Wir müssen mal einen Podcast machen, wo es sich lohnt, in vierfacher Geschwindigkeit anzuhören?
Nee, haben wir nicht drüber geredet. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, ich denke, das liegt einfach daran, dass wir das DRM-Thema nicht erschöpfend diskutiert haben.
Da haben wir bestimmt nochmal. Ist halt kein Messenger-Thema. Ja. Also Messenger, da könnte man sich jetzt schon mal ein bisschen auslassen.
Man könnte ein Pad mit Farben, könnte man natürlich auch in Form eines Messengers implementieren.
Oder mit DRM, Farben mit DRM, dass man die Farbe nicht mehr ändern kann danach. Und wenn der Server ausgeht, dann ist alles weg. Kannst auch nicht exportieren.
Das sowieso nicht. Bist verrückt? Das kostet extra. Persistenz?
Das war nicht Teil. Ja, das war nicht mit in den Requirements mit drin.
Ja, ich würde sagen, ganz klar unterspezifiziert.
So was? Du willst denn dieses Pad schreiben? Nee, das war nicht in den Requirements. Du hast gesagt, Farben.
Genau.
Hier, du kannst deine Farbe auswählen.
Wir haben doch in Anforderungen geschrieben, wir wollen einen Editor. Natürlich kann ein Editor Farben pro Autor und von mehreren Leuten gleichzeitig editiert werden. Ja.
Nein. Hier habt ihr Farben. Diese 3 Farbtöpfe könnt ihr euch hier ins Gesicht malen. Fertig. Ah. Schön oder nicht schön, genau. Ja, wenn uns da nochmal was einfällt zu DRM, warum das eine gute Sache ist.
Wir werden es ergänzen.
Wir werden es ergänzen, genau.
Cool, dann gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit und viel Spaß.
An der
Europython.
Mehr Python für den Euro.
Genau.
Ist ein bisschen komisch, dass das dann Schweiz ist, oder? Naja, egal.
Tschüss. Aber Europa ist es ja trotzdem, oder? Ist nur nicht EU.
Das ist korrekt.
Korrekt.
Mit so viel Verwirrung gehabt.
Ciao.
Tschüss. So, also, tschüss. Jetzt fertig.
So.